Ho, ho, hollerö und herzlich willkommen zu einem neuen weihnachtlichen Monatsrückblick. Es ist Dezember und wir sind teilweise schon im Elternexil, weil wir unterwegs sind und natürlich die Feiertage bei der Familie verbringen wollen. Und daher ist die Folge ein bisschen früher aufgenommen als sonst und wir klingen vielleicht ein bisschen anders alle. Und dennoch möchte ich euch begrüßen. Hallo Dodo.
Hallo. Heute in verminderter Audioqualität.
Und hallo Tanja.
Hallo.
Ja, wie geht es euch denn? Habt ihr, bevor wir über den Weihnachtsstress reden, diesen Monat vorher noch was Schönes erlebt vielleicht?
Ja, ich war spontan auf einer Hamburger Brettspielmesse, von der ich quasi einen Tag erfahren habe, bevor das Ding losging. Und irgendwie hatte ich ja schon mit der letzten Hamburger Messe, auf der ich war, nicht so die allerbesten Erfahrungen gemacht. Und auch die Hamburger Brettspielmesse war jetzt irgendwie nicht so gut organisiert, sage ich mal. Also es fing schon mit dem Konzept an, das ein bisschen komisch war, weil da irgendwie so ein Weltrekord war, die längste Lego-Murmelbahn. Und das hat schon eine ganze Halle eingenommen, die man wirklich, wirklich dringend gebraucht hätte für die Anspielstationen und Spielstationen eigentlich. Aber stattdessen war dann halt irgendwie dieses Lego-Konzept da so halb gar mit reingewoben. Und das hätte an sich bestimmt auch total Spaß gemacht, sich alleine das anzugucken und irgendwie mehr Lego-Zeug dann da zu haben. Mhm. Aber so auf einer Brettspielmesse brauche ich es irgendwie jetzt nicht als zweites Event damit drin. Und ja, Deswegen war es, glaube ich, platztechnisch alles einfach ein bisschen klein. Also generell wenig Aussteller gefühlt. Und bei vielen Ausstellern auch wirklich nur so, dass du halt so Verkaufsstände hattest. Also das waren dann keine Brettspielverläge, sondern eben irgendwie Brettspielhändler, die einfach damit beschäftigt waren, Sachen zu verkaufen. Also auch das hat mich ja letztes Mal schon bei dieser Anime-Convention überrascht, nenne ich es mal, dass das Ganze eigentlich eine riesige Verkaufsveranstaltung war. Und klar ist das jetzt bei der Spiel in Essen auch so. Und klar kann man eine kleine Messe jetzt nicht mit der weltgrößten und weltbesten und weltbestorganisierten Spielemesse irgendwie vergleichen. Aber es war schon auffällig, dass halt dieses Konzept so anders war. Also es gab dann da ein paar Spiele, die da irgendwie so lieblos auf Tischen lagen, wo man selber die Regeln lesen musste, wenn man sie spielen wollte. Und ich kenne das ja jetzt von der Spiel in Essen so, dass halt das Personal dir die Regeln erklärt oder bei kleineren Spielen dann gerne auch sogar mal irgendwie Leute, die daran mitgearbeitet haben. Und das war irgendwie jetzt nur der Fall bei Amigo-Spiele. Die haben das gleiche Konzept wie in Essen gefahren. Da hat man sich halt hingestellt und gesagt, so, wir sind mit 5 Leuten hier, was können sie uns denn mal auf den Tisch legen? Und dann hat man die Regeln erklärt gekriegt. Und bei dem Rest war es jetzt wirklich so, also der größte Platz der Fläche war irgendwie ja wie so ein Brettspielcafé organisiert, wo man aber zu einem Tresen gehen musste und selber sagen musste, was man spielen wollte. Und ich meine, wenn ich das mache, so die Zielgruppe, die haben die Spiele ja dann wahrscheinlich selber zu Hause oder kaufen sich die. Also das Coole an der Spielemesse ist doch, dass man da blind reinläuft und sich Sachen anguckt, die man noch nicht kennt, anstelle zu einem Tresen zu gehen und zu sagen, ja, ich habe jetzt hier gerade Eintritt für eine Messe bezahlt und jetzt möchte ich ein Spiel spielen, das ich zu Hause liegen habe oder was. Also das ist ja irgendwie Unfug. Nee,
stopp, Intervention, Dodo. Das klingt nämlich gerade doll wie das, was ich auf der BerlinCon erlebt habe, vorletztes, als ich da war. Okay. Da gibt es nämlich auch eine große Halle, wo quasi nur Tische drinstehen und halt die Spielausleihe. Und da habe ich es so verstanden, also für mich war das so, dass ich quasi durch den Messebereich durchgehe, mir angucke, was da cool aussieht und spannend sein könnte und das dann eben mit meinen Freunden, die ich sonst nur aus dem Internet kenne, die aber auch alle da sind, eben dann da mir ausleihen und anspielen kann. Ah, und dann, okay, klar, muss man dann auch die Regeln lesen, aber natürlich kannst du einfach hingehen und sagen, ja, ich hätte gerne ein Rommi-Spiel. Ich will gerne Rommi spielen. nee, aber das war halt ganz cool, weil oft ist es ja dann irgendwie auf der Messe auch so, man spielt es einmal, denkt, boah, das ist das beste Spiel, was ich in meinem Leben gespielt habe, kauft es. Und dann findet man das 5 Jahre später im Schrank noch eingeschweißt. Ach ja, das war ja dieses eine, was ich so cool fand. Und vielleicht spielt man zu Hause auch direkt einmal noch oder so. Aber für mich ist es auf jeden Fall sehr gut, dass ich das dann nochmal in Ruhe quasi anspielen kann, eine ganze Partie vielleicht, und dann irgendwie nochmal gucken kann, ob ich wirklich noch eine andere Strategie fahren kann oder so, keine Ahnung, oder wie das mit einer anderen Konstellation ist oder so. Einfach um diese Spiele, die man sich vielleicht sowieso kaufen wollen würde, aber halt irgendwie aus Vernunftsgründen, sei es auch was auch immer, noch nicht gemacht hat. Und dann sagt er, ach so, ja, das wollte ich eh schon mal lange anspielen, das können wir hier jetzt machen. Um sich eben nicht für, weiß nicht, 40 bis 80 Euro da irgendwie eine große Box zu kaufen, die dann die meiste Zeit leider nur rumsteht.
Vielleicht ist das natürlich jetzt wieder der Luxus, in einer der größten deutschen Städte zu wohnen, aber dafür würde ich hier halt einfach in einen Brettspielcafé gehen. Davon haben wir, soweit ich weiß, 2.
Ja, das stimmt. Das ist ja ein ähnliches, sehr, sehr ähnliches Konzept. das ist auch ganz gut, glaube ich. Aber ich glaube, so eine Messe ist halt einfach nochmal, um sich auch mit Leuten einfach zu connecten. So wie bei der Gamescom, da war ich auch nie wegen der Spiele, sondern immer nur wegen der Leute, die auch da sind.
Ja, das stimmt.
Und wenn du so eine Messe hast, dann fahren da vielleicht auch Leute hin, die von weiter weg kommen und so, die man sonst nicht sieht. Ich meine, du hättest ja auch mal so eine Müllpau Bescheid sagen können, dann
ich hab's ja selber
vielleicht auch da gewesen.
Nächstes Mal.
Aber, ja, genau.
Müssen wir uns vorher auf jeden Fall schon anschauen, was wir uns dann ausleihen, ja.
Ja, genau. Ich meine, also man kann dann ja wirklich dadurch diese, weil auf der Spiel zum Beispiel finde ich es immer schade, dass die Stände nachvollziehbarerweise einfach immer voll sind. Wenn du da jetzt irgendwie zu Kosmos gehst und sagst, ja, ich möchte jetzt hier das neue Spiel spielen, dann ja, ziehen sie mal ein Ticket in 3 Stunden, könnte es klappen. So. Und wenn du dann eine Spielausleihe hast, klar, da sind die Spiele dann auch teilweise irgendwie weg, aber da siehst du dann halt vorher, was da ist und was nicht. Und dann kannst du dir das anklicken, dann wird das irgendwie für 10 Minuten reserviert. Also war es in Berlin jedenfalls.
Oh, mit App.
Über okay, die,
das ist natürlich
smart. Über Webseite. Du musst keine App runterladen. Also.
Ja, oder Webseite, genau. Aber halt digital. So, das war hier halt
genau. Nicht.
Und witzigerweise, so, ich will da jetzt niemandem einen Vorwurf machen, aber wir standen da halt und meinten so, ja, was können sie uns denn für 5 Leute empfehlen? Und die Person hinterm Tresen meinte, keine Ahnung, ich spiele selbst nicht.
Nee, ja, das ist wirklich doof. Weiß weil das nicht, ging da nämlich war. Auch. Da meinte ich auch, ja, hier, wir sind 5 Leute, wir hätten gerne ein Spiel, was in die und die Richtung geht. Und meinte, ja, hier, probier doch mal das aus. Und dann war das halt auch irgendwas, was wir alle nicht kannten, aber irgendwie von der Mechanik her nicht unbekannt war. Und dann ging das auch. Dann haben wir kurz die Regeln überflogen und haben das dann on the go quasi gelernt. Das hat auch ganz gut funktioniert. So, jetzt darfst du weiter ranten.
Nee, nee, ich bin durch. I rest my case.
Einspruch. ja, aber ich steige da einfach mal direkt an. Ich habe nämlich auch sehr viel mit anderen gespielt, aber digital. Ich habe, nachdem wir so viel Deep Rock Galactic Survivor gespielt haben, alleine, ohne andere, wo es nur ums Überleben ging, habe ich mir mal überlegt, dass ich auch das normale Deep Rock Galactic anspielen könnte, um das alles so ein bisschen zu verstehen. Und es hat sich witzigerweise, also es gibt da erst ein Tutorial und das hat sich witzigerweise einfach genauso angefühlt wie des Survivors, nur halt in 3D mit First Person. Das fand ich ein bisschen witzig. Und das ist aber halt so ein typisches, wir spielen das Zusammenspiel und quatschen nebenbei. Und da musste ich dann leider enttäuscht feststellen, dass es kein Crossplay hat, weil es ist ja geilerweise im Game Pass. Und da dachte ich, ja cool, dann müssen wir das ja nicht mehr kaufen. Und dann hatten meine Freunde, mit denen ich das hier im Discord gespielt habe, das alle nur bei Steam. Und ja gut, dann habe ich für 10 Euro einen Steam-Key gekauft und hatte dann, oh nein, ich habe 10 Euro ausgegeben und 2 Stunden Spaß gehabt, Mist.
Immer noch günstiger als Kino.
Ja, eben, deswegen, also klar, ich habe es jetzt irgendwie nicht nochmal gespielt, aber das war schon ganz witzig. Da wegen Crossplay erwähne ich das, weil ich habe nämlich auch Split Fiction nochmal angefangen mit einem Freund, der das auf der PS5 gekauft hat. Und das haben wir erst bei ihm zu Hause gespielt, zu zweit. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe meinen PC angemacht und den Friend Pass runtergeladen, was quasi auch das ganze Spiel ist, nur eben als Client, so wie das damals bei StarCraft auch war. Nur der Host muss einen gültigen CD-Key haben und die anderen können einfach so joinen für Multiplayer-Spiele. Und dann habe ich es auf dem PC mit ihm gespielt und dann musste meine Frau hier irgendwas im Arbeitszimmer machen. Da dachte ich, nee, ist zu laut, ich gehe mal eben an die Xbox, habe es da installiert und dann darüber gespielt. Und es hat halt einfach immer funktioniert und das war so geil. Und es liegt, also ich habe hier reingeschrieben, ein Cross-Plattform, ein Traum trotz EA-Account, aber eigentlich ist es genau deswegen. Also klar muss man sich dafür einen Account machen, aber dadurch bist du halt nicht in deinem Xbox oder Steam oder in deinem PlayStation-Ding gefangen, sondern in dem von dem Publisher, wo ich glücklicherweise eh schon einen Account hatte und meine Account-Erstellung ist halt auch nicht so aufwendig, muss ich zugeben. Aber dadurch, dass die dann quasi plattformunabhängig einen Account haben, kannst du auf jeder Plattform damit spielen. Das fand ich sehr, sehr gut. Sehr ähnlich wie mit Battle.net. Das funktioniert ja auch plattformunabhängig. Und das ist die Zukunft, Freunde. Plattformunabhängigkeit, auch wenn es ein schweres Wort ist. ansonsten habe ich noch Rayman Legends mit meiner Frau angefangen auf der Xbox, was ja auch ein sehr schönes Multiplayer-Spaßspiel ist. Also ist ja im Grunde so ein Plattformer eigentlich nur, aber der ist auch sehr viel Chaos und sehr bunt und alles ist quietschig und schreit nach Action und das ist macht immer noch sehr viel Spaß, auch wenn das mittlerweile, weiß nicht, seine 10 Jahre oder so auf dem Buckel hat. Das ist sehr, sehr gut gealtert.
Toller Soundtrack immer noch, ja.
Ja. Und auch so vom Gameplay her ist es sehr niedlich, sehr knuffig. Man kann ja auch verschiedene Charaktere auswählen und alles. Und es ist ein schönes Spiel, um auch einfach mal eben ein Level zu machen oder so. Was jetzt nicht, wir müssen das noch machen heute, weil morgen ist Aufnahme. Ja, und dann war ich noch jetzt just dieses Wochenende beim Retro-Abend in Osnabrück. Da war ich letztes Jahr auch schon, aber das hat sich ein bisschen verwandelt, denn ich dachte, das wäre so ein einjähriges Ding immer, das dann ganz praktisch mit dem Weihnachtsmarkt, der direkt vor der Tür stattfindet, verknüpfen kann. Aber es stellte sich raus, es war dieses Jahr sehr viel kleiner. Da waren, weiß nicht, wenn es hochkommt, 10 Konsolen aufgebaut. Was jetzt so erstmal wenig klingt, wenn man das mit dem Oldenburger Computermuseum zum Beispiel vergleicht, da ist ja immer alles irgendwie spielbar. Aber die machen das, habe ich rausgefunden, einfach jeden Monat. Und da kommen dann wirklich Leute vom Osnabrück Gaming e.V., so heißt es, glaube ich, stellen ihre privaten Sachen da zur Verfügung, inklusive Fernseher und alles. Und dann hat man da halt Gleichgesinnte und Anspielstationen. Und das war sehr, sehr angenehm. Also ich muss mal gucken, ob es das hier bei uns auch gibt, weil jetzt irgendwie, ja gut, einmal im Monat nach Osnabrück kann ich eigentlich auch machen. das ist eine lange Fahrt, aber das ist auch eh irgendwie um 22 Uhr dann wieder zu Ende, dann komme ich sogar noch zurück. Für nette Menschen mit gleichen Interessen, gerade so Retro-Gaming ist ja schon ein bisschen nischig, würde ich sagen. Also klar findet man da online sehr viel, aber so in echt ist es doch irgendwie, also vielleicht auch bei mir selber einfach weniger geworden, dass ich sage, ja, ich zocke gerne N64-Games. Und dann braucht man diesen Eisbrecher nicht mehr so. Und dann weiß ja, das sind auch Leute, die auch ihr Snowboard-Kids haben. Und das war sehr nett. Das hat Spaß gemacht. Und damit endet mein Plädoyer. Aber es stand ja noch eine gewisse Awardshow im Raum, zu der ich gar nicht so viel zu sagen habe. Deswegen übergebe ich jetzt das Wort an Tanja, du bist dran.
Ja, also ich bin ganz froh, dass ich nicht dafür wach geblieben bin. Also irgendwie denke ich mir immer, cooles Event. Wäre doch cool, irgendwie eine Packung Chips und sich von Fernseher hocken und YouTube-Stream anmachen, keine Ahnung, und sich das geben. Aber dann haben wir es am nächsten Tag nachgeschaut und das war irgendwie, naja, es war natürlich die Claire Obscure Heilpreisungsshow. teilweise verdient, teilweise bisschen schade. Ich glaube, bei Top Indie hätte ich dann schon gerne eher ein anderes Spiel gesehen. Lustig fand ich, weil Geoff Keighley ja so ein guter Freund von Kojima ist. Irgendwie war es dann immer lustig zu sehen, wenn sie zu Kojima geschnitten haben und Death Stranding on the Beach kein Award gewonnen hat, sondern er wieder an Claire Obscure ging. Also die Blicke müsst ihr euch mal anschauen. Da gibt's Zusammenschnitte im Internet. Also das war so ein bisschen mein Highlight. Es ist mittlerweile irgendwie eine große Werbeveranstaltung geworden. Ich weiß nicht, ob das immer so war. Ich gucke das jetzt auch noch nicht lange so aktiv.
Ich glaube schon. Also das war auch so einer der Gründe, warum ich das, ich habe das einmal live mitgeguckt, im Stream auch, oder Gedingspunkt, also ne? Mit ein paar anderen Leuten noch. Und da ist mir halt auch aufgefallen, wie wenig es eigentlich um die Spiele geht und dass sie teilweise dann zwischendurch irgendwie nur eingeblendet werden, die Gewinner und so, und dann während ein Trailer läuft oder sowas. Da denke ich mir, das ist keine Awardshow für mich.
Ja, so ein paar von den Awards wurden halt auch so richtig würdelos irgendwie in der Pre-Show schon rausgefeuert. Gerade so bestes Feature für Inklusion oder für Spielbarkeit, so hätte ich halt gerne auch mal gehört, welches Feature das ist und nicht nur so, ja, hier, dieses Spiel hat's gewonnen, weg da jetzt.
Ja, das ist ja auch wirklich was, wo man dann zeigen kann. Also ich meine mich zu erinnern, dass sie das bei Last of Us 2, als das rauskam, gezeigt hatten. Das war ja so richtig gut gemacht, dass du das wirklich auch als blinde Person spielen kannst, weil dir dann eben über ein Screen, nein, nicht Reader ist es nicht, aber von der Stimme erklärt wird, was gerade auf dem Bildschirm passiert und so. Das finde ich halt schon auch krass, vor allem halt, weil ich das auch wichtig finde und auch innovativ und so, und dass das dann eben andere auch mitkriegen, ach ja, das kann man auch machen, genau. Weil die ja vielleicht einfach nicht darüber nachdenken, weil sie halt nicht betroffen sind und dann vielleicht deswegen dann gar nicht daran denken und sowas, und das finde ich schon halt gut, wenn sowas dann einfach ein bisschen mehr gepublished wird, aber da kommen halt keine Explosionen drin vor und ja, wahrscheinlich gibt's da auch nicht so viel Geld für diesen Award. Aber immerhin gut, dass er überhaupt drin ist.
Aber es stimmt schon, dass das halt eine riesige Werbeveranstaltung ist und dass man halt irgendwie ein halbes Jahr seinen Trailer aufspart, nur damit man den für viel zu viel Geld auf dieser Preisverleihung da zeigen kann. Das ist schon, ja, weiß ich nicht. Also da kann man auch ein anderes Event für machen. Also, das muss ja nicht bei den Game Awards stattfinden. Wie wäre es denn, wenn bei den Game Awards einfach die Game Awards vergeben werden? So komplett irre Idee.
Hä?
Ja, das wäre crazy, oder?
Noch sowas?
Aber ist das bei den Oscars auch so? Werden da auch so viel Trailer und sowas noch gezeigt?
Ich glaube gar nicht.
Nee, ne? Ich meine auch, da geht es halt wirklich um die Platzierung, also die Nominierung, und die werden dann nochmal die Trailer von gezeigt, glaube ich. Mhm. Was ja auch dann Sinn macht, dass man den Film nochmal ein bisschen vor Augen hat. Aber ja, nee, sonst. Nee, beim Football ist das immer so mit der Halftime-Show, ne? Dass da ja, dann die Trailer auch gedroppt werden. Ja, es ist auch so, naja.
Ja gut, sie hatten ja auch Emily von Evanescence da, um eine Halftime-Show zu machen.
Ja, und einen Medley mit dem berühmten Flötenmann, der auf Dingen gespielt hat, wo ich dachte, das ist kein Instrument, sondern das ist irgendwie aus der Badezimmerabteilung vom Baumarkt, aber das war wild.
Das war cool, ja.
Ja, irgendwie ist mir noch aufgefallen, so klar, da laufen dann diese Trailer und die sind ja eigentlich schon Werbung, aber wenn dann irgendwie über Stadia oder irgendwie dieses Amazon Play geredet wird, dann denke ich trotzdem irgendwie, ey, nimm deine Werbung aus meiner Werbung.
Ja. Das ist witzig, ja, weil Amazon jetzt ja tatsächlich auch da wegen der Werbung im werbefreien Ding endlich ein Urteil bekommen hat und da jetzt ganz viele Leute Geld zurückbekommen haben, weil Werbung in der werbefreien Werbung war. Naja.
Ja, ich habe sonst mal als Anlass genommen, mal in Hades 2 auch reinzuspielen. Ist jetzt noch nicht so viel, dass ich heute dazu berichten kann, aber sonst habe ich mir noch den Games for Impact Gewinner South of Midnight, war es, glaube ich, mitgenommen, dass ich mir das anschauen möchte. Das hat mir vorher gar nichts gesagt, sah aber ganz cool aus.
Ja, prinzipiell fand ich die Awards halt schon irgendwie nachvollziehbar. Und klar gibt's immer die Diskussion so, wann ist ein Studio eigentlich Indie? Ist man mit 30 Leuten Indie? Ist man Indie, wenn man von einem Publisher vorher Geld kriegt? Ist man Indie, ja, wenn man einen Deal in der Tasche hat und darauf entwickelt oder auf eigene Kosten? Oder wie groß darf das Team sein? Und da gibt's ja jedes Mal irgendwie Diskussionen drüber. Da fand ich das jetzt mit Clair Obscure noch nicht so problematisch erstmal. Irgendwie, weiß ich nicht, dann werden halt irgendwie noch Influencer und E-Sport-Teams auserkorener als irgendwie wichtigste des Jahres. So, da habe ich halt gar keine Ahnung von, aber das ist bestimmt für einen gewissen Kreis Menschen super wichtig, so sollen sie halt machen. Ja, also Fazit, weiß ich nicht, ich glaube, ich würde lieber die Trailer-Show einzeln haben und die Award-Show einzeln, aber ich schätze, dann ist es nicht finanzierbar.
Zum Thema Indie-Game Awards, da kam ja jetzt gestern erst die Info, dass zum Thema Indie-Spiele. Gestern kam die Info von den Indie-Game Awards, dass sie Clair Obscure disqualifizieren nachträglich, wow, weil sie wohl Gen.AI genutzt haben und die Texturen ja bis zum Release auch noch drin waren und dann irgendwie erst nach Release rausgepatcht wurden oder so. Ich glaube, das war das Problem, was sie da hatten. Ja,
ja, auch interessantes Thema, so ja. AI in Videogame-Entwicklung. Gab es doch jetzt auch eine Schlagzeile, dass jemand ein Spiel quasi nur mit AI gebaut hat, also wirklich gar kein eigener Handgriff. Und auch das macht ja wieder die Diskussion auf, so wenn du halt mit einer AI ein Spiel baust, dann musst du ja trotzdem irgendwas eingegeben haben. Also irgendeine kreative Leistung kommt ja von dir. Und wenn es nur die Provokation ist zu sagen, hey, ich bin der Erste, der ein Spiel gemacht hat, das nur von AI gemacht ist. Das ist irgendwie auch ganz interessant, darüber mal nachzudenken.
Ja.
An dieser Stelle nochmal erwähnenswert, The 100 Line Last Defense Academy, 100 verschiedene Endings, komplett ohne KI geschrieben. Wahrscheinlich das letzte Spiel dieser Art. Also, bitte.
Sie in der Doku eine, auch.
Ja, eine besondere Ehrung an dieser Stelle nochmal.
Na gut, bevor wir mit den Spielen anfangen, muss ich vielleicht eine Sache noch bereden, aber ja, ich werf's einfach mal hier in den Raum. Ich brauche Motivation für Earthbound. Da haben wir ja drüber geredet, dass ich das endlich mal nachholen möchte. Und es fällt mir schwer. Ich weiß in diesem Spiel einfach nie, was ich tun muss. Und das ist ein Super Nintendo Spiel, klar, so seiner Ära verzeiht man natürlich irgendwie ein bisschen was. aber es gibt halt irgendwie so Rätselketten, wo ich absolut keine Ahnung habe, ob ich das Problem bin, wo ich irgendwie komplett falsch laufe. Also in der dritten Stadt zum Beispiel gibt es so eine Rätselkette mit Zombies. Da stehen Zombies rum, die versperren dir den Weg. Und irgendwie denkt man dann, ja, okay, dann rede ich jetzt mit jedem in der Stadt, irgendwer wird da wohl was zu sagen. Und siehe da, in so einem Zirkus stehen Leute rum, die überlegen, wie man Zombies besiegt. Okay, ich quatsch mit denen alle, ich laufe da weiter rum, so passiert halt nichts. Gut, dann laufe ich weiter und irgendwo steht ein zweites Zirkuszelt, das halt total wie Deko aussieht. Und wenn man das anspricht, stellt sich heraus, ja, das ist ein Geisterzelt, das musst du besiegen. Also, okay, das ist schon wild genug. Dann droppt dieses Geisterzelt halt irgendwie ein Item, was Zombiefalle heißt. Das kann ich aber nicht benutzen. Dann gehe ich in dieses Zelt zurück, quatsch mit den anderen Leuten, die eine Zombiefalle bauen wollen. Ich habe die Zombiefalle im Gepäck. Nichts passiert. Irgendwie laufe ich wieder durch die Stadt, denke, ja, dann habe ich wohl mit dem Falschen geredet irgendwie. Und dann kriege ich auf einmal einen Anruf. Und jemand sagt, ja, für die Zombiefalle brauchst du übrigens noch ein zweites Teil. Ich schicke dir das vorbei. So völlig random. Und dann läufst du halt weiter durch diese Stadt. Dann kommt so ein Typ angefahren und sagt, hier, deine Lieferung. Zweite Teil Zombiefalle. Weiß ja jeder. Ja, okay, dann werde ich es ja jetzt wohl endlich gepackt haben. Geh wieder in dieses Zelt rein, red wieder mit allen, passiert wieder nichts. So, was ist die Quintessenz? Ja, ich muss natürlich erst im Hotel schlafen, die Heilmechanik des Spiels. So, woher zum Geier soll ich das wissen? Das hat mir die Lösung dann gesagt. Also, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber so baut das Spiel halt seine Einzelketten und ich drehe durch. Ich kann nicht mehr.
Ja,
bei der Nintendo-Hotline anrufen, wenn die noch geöffnet hätte.
Auf schnell weiter.
Du hast doch den Tipp mit dem Anruf im Spiel schon bekommen, Mensch. Ja. aber da fällt mir ein, also zum einen diese Fahrradmechanik, dass der Typ da vorbeikommt, du kannst ja sowieso bei diesem Item-Verstau-Service immer anrufen und da Sachen hinterlegen und sowas. Deswegen ist es nicht so komplett random, würde ich behaupten. Aber ja, das ist schon doof, da stelle ich mich dir zu. Aber was mir jetzt gerade einfällt, ich habe nämlich diese ganze Szene ja irgendwie nochmal in meinem Kopf visualisiert. Und genau in der Stadt ist doch oben rechts so ein Zelt mit so einem Wahrsager, oder nicht? Wo du mal hingehen kannst, der dir Tipps gibt, für wie es weitergehen könnte.
Genau, die sind aber auch absolut kryptisch. Der sagt jetzt auch nicht, rede mal mit dem Geisterzelt.
Ja, okay. Ich weiß nämlich noch, dass wir das sehr viel gemacht haben. Und sonst ist das Spiel, glaube ich, an die heutige Gewohnheit von einer gewissen Gradlinigkeit nicht angepasst. Also das ist, wenn ich so dich jetzt reden höre, das klingt abwertender, als es sollte. Nee, das ist, als müsste man sich da so ein bisschen doller auf die Welt einlassen. Also, dass du dich in der Welt austobst und die erkundest und so und gar nicht so dieses Ziel vor Augen hast, ich will das jetzt durchspielen oder weiterkommen oder so, sondern irgendwie, dass du in der Welt von Earthbound bist und währenddessen halt Abenteuer erlebst. Was jetzt auch sehr leicht gesagt klingt und wahrscheinlich würde ich mir auch wieder einen Ast abbrechen, wenn ich das nochmal spiele jetzt. Aber ich habe das halt damals auch im Stream gespielt, zusammen mit dem Kistenbasti. Das heißt, wir waren halt immer zu zweit sowieso und dann konnte der andere, der halt gerade nicht gespielt hat, auch irgendwie den Co-Pilot machen und mal in eine Lösung reinschauen während des Spiels, wenn wir halt zu lange rumgehangen haben oder so. Oder halt generell einfach zu zweit halt irgendwie überlegen, was man noch machen könnte. Und hier haben wir schon mit dem gesprochen, ach guck mal, der war doch vorhin nicht da und sowas. Deswegen würde ich dir empfehlen, gegeben deiner aktuellen Situation im Exil, wo ja wahrscheinlich auch ein zweiter Mann bald auftauchen wird, der ein paar Jahre jünger ist als du, dass du das vielleicht mit dem zusammen nochmal irgendwie angehst oder ihm zeigst, wie das Spiel ist und so. Und sagst, hier, guck mal, Brudi, wollen wir nicht zusammen
wir müssen
ein bisschen Super Nintendo spielen.
Bitte hilf mir.
Ja, das klingt. Weil du hast es ja eh auf einer Sicherheitskopie, die sicherlich auch auf Laptops zum übertragbar ist, gespielt. Und dann dürfte das ja eigentlich möglich sein.
Ja, ist ja in Deutschland nicht rausgekommen, was soll man machen? Auf dem SNES Mini ist es drauf.
Ja, genau. Ja, stimmt. Den hast du ja sicher mit.
Tatsächlich, ja, diese Mini-Konsolen habe ich bei meinen Eltern liegen, das ist praktisch.
Ja, siehst du. Kannst du jetzt auch nochmal deinen IT-Trieb öffnen und das Ding modden, damit du das Safegame da draufziehen kannst und dann steht dem ja nichts mehr im Wege.
Na gut, überzeugt. Ab zur Quizfrage.
Ja. wo ist das Quiz? Ich hätte es mir extra vorhin hier hingelegt und jetzt habe ich natürlich wieder meine Hände nicht bei mir halten können. Naja. So, bei welcher Spielereihe lassen 7/9 die Fans rätseln, wie viele Jahre der zweite Teil nach dem ersten spielt?
Was?
Hä? Ich lese nochmal. Bei welcher Spielereihe lassen 7 Neunen die Fans rätseln, wie viele Jahre der zweite Teil nach dem ersten spielt? Das sagt mir so auf Anhieb erstmal gar nichts. Und die zweite Frage, die wir vielleicht wissen, weiß ich nicht. Welcher Nintendo-Held ist auf der europäischen Packung seines ersten Spiels in falscher Farbe dargestellt?
Ah, okay.
Ja, okay.
Ja, das wird ja
Dann, ja, ich habe auch quasi Retro-Game über verklärte Nostalgie zu sprechen, so.
Aha.
Und zwar habe ich mit Visions of Mana angefangen und ist leider jetzt auch offiziell abgebrochen. Ich habe es natürlich nur gespielt, weil es zum einen im Game Pass war und weil Mana im Namen vorkommt und ich immer noch der Nostalgie hinterherrenne, dass der erste Teil ja unantastbar toll ist, was ja auch bewiesenermaßen nicht mehr so ganz stimmt. Ich habe das ja über die Jahre ja mehrfach nochmal wieder gespielt, auch mit Leuten, die es lieben. Liebe Grüße ans Echokraut-Team und mit Leuten, die es gar nicht kannten. Liebe Grüße an Dodo und meine Frau. Und das hat schon Schwächen und so weiter, aber natürlich ist es irgendwie das große Spiel meiner Kindheit und Multiplayer und bla bla bla. Aber es geht jetzt nicht um Secret of Mana, sondern Visions of Mana. Und natürlich triggert das etwas in mir, dass ich natürlich denke, oh geil, Mana.
den konnten wir nicht liegen lassen. Ja.
natürlich spielt das irgendwie wieder in der Mana-Welt und man muss seine Gefährten da zum Mana-Baum bringen und so weiter. Aber das Spiel ist leider irgendwie, kommt es nicht so richtig in Fahrt. Also ich habe jetzt so, die ersten 6 Stunden waren halt einfach nur, ja, geh mal in die nächste Stadt. Da musst du dann eine Gesandte mitnehmen oder einen Gesandten und die dann gemeinsam alle auf den Weg zum Mana-Baum bringen, damit halt die Welt nicht untergeht. So, das ist halt irgendwie dieses Ritual, was sie jedes Jahr machen müssen und dieses Jahr sind wir halt Teil davon. Und das ist halt wirklich einfach so, geh in die Stadt hier, wir haben eine Quest für dich oder quasi ein Problem, was du lösen darfst. Dann kommt die Gesandte mit dir, schließt sich dir an und dann geht ihr in die nächste Stadt. Und oh Wunder, dort gibt es ein Problem, was wir lösen müssen. Dann schließt sich der Gesandte an und dann geht's in die nächste Stadt. Und es ist einfach, also wenn das wenigstens irgendwie cool wäre, dass man so ein bisschen eine Beziehung zu den Charakteren aufbaut oder dass dann merkt, okay, das große Ganze fügt sich langsam, weil im Hintergrund halt irgendwie was passiert und wir merken jetzt, okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber es fühlt sich einfach in jeder Stadt wieder an, als wäre es ein kompletter Neustart. Ich könnte dir nicht mal sagen, wie die Hauptcharaktere heißen. So wenig hat mich das gepackt und das tut mir echt leid. Aber irgendwie ist es halt auch einfach sehr generisch alles. Und ja, also ich habe dazu niemandem irgendeine Verbindung aufgebaut. Und du hast natürlich auch wieder so ein Kampfsystem, was eigentlich cool sein könnte, weil das wieder mit so Schere, Stein, Papier, also hier, wir haben halt Feuergegner, die sind schwach gegen Wasser und so weiter. Aber ich habe halt auch in allen Kämpfen einfach immer nur das Gleiche gemacht und wild die Knöpfe gedrückt, bis meine Cooldowns alle aufgebraucht waren, dann kurz gewartet oder einen Mana-Trank genommen. Und dann ging es wieder los. Und das war nicht irgendwie, dass das so ein bisschen mein Gehirn stimuliert hat. Und das war so schade, weil irgendwie, weiß ich nicht, ja, das hat mich so gar nicht gepackt. Ich habe jetzt nach 8 Stunden gesagt, nee, das ist mir einfach zu egal. Das möchte ich jetzt nicht irgendwie weiterspielen und meine Zeit damit verschwenden. Da spiele ich lieber nochmal ein bisschen was anderes, wo wir gleich drauf zu kommen. Ja, es ist halt sehr schade. Ich hätte es wahrscheinlich auch gar nicht gespielt, wenn da nicht Mana im Titel stände, weil sonst ist es einfach so ein völlig generisches JRPG. Und ja, das einzig Gute ist, es ist sehr viel vertont. Ich musste kaum was vorlesen. aber auch das, ja, ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, das sehr schnell verpufft ist.
Schade. Ich weiß noch, dass ich die Demo davon angespielt hatte und dachte, ach, das sieht ja aber echt schick aus. Also ich fand vom Stil her, dass es total schön war.
Ja, der Stil ist
ja
schon cool. Aber weiß ich nicht. Vielleicht habe ich auch zu hohe Ansprüche, weil ich denke, ja, das muss ja jetzt ein Mana-Spiel sein und das ist nicht wie mein Mana und deswegen finde ich es doof. Das kann natürlich auch sein, dass ich da falsches Erwartungsmanagement hatte. Aber weiß ich nicht. Ich habe jetzt auch nicht im Kopf, wie da sonst so die Bewertungen für sind, ob das ein Ich-Problem ist oder nicht.
Ich habe gerade nachgeschaut. Die sind ähnlich.
Ja, ansonsten, aber es ist halt, wie gesagt, im Game Pass drin. Wer da jetzt doch Lust drauf hat, kann da ja kosten- und risikofrei mal reinschauen und vielleicht mich dann noch überzeugen.
Oder auch nicht. Man muss ja auch nicht alles mitnehmen, was man da im Namen hat.
Ja.
Was man mitnehmen sollte, wenn man Koop-Spiele mag, ist Fly Knight. Das ist ein kleines Indie-Ding, das wir irgendwie, über das wir zufällig mal gestolpert sind mit der Multiplayer-Runde. Und das haben wir zu viert gespielt. Und jeder ist erstmal eine Fliege und ein Ritter, wie es der Name vermuten lässt. Das ist ungesehen und cool. Und wir gehen dann halt los in dieser Welt und schlagen da 3 Stunden lang in so einer Dark Souls-Manier auf Gegnern herum, erkunden Level, looten Zeug, ziehen uns neue Rüstungen an, finden neue Zauber, finden bessere Waffen. Und dann hat man es irgendwie an einem Abend durchgespielt. Und das war eine total coole Reise für so ein winzig kleines Indie-Game. Ich glaube, irgendwie von 4 Leuten entwickelt. Und dann ein Koop-Game direkt und eins, was technisch dann auch noch echt gut funktioniert. Also ich glaube, wir hatten einmal einen Disconnect oder so. Das ist echt überraschend flüssig alles. Und am Anfang wird einmal eine Warnung eingeblendet. Fly Knight im Multiplayer ist für 3 Leute gemacht, aber du kannst es spielen mit wie vielen du möchtest. Gar kein Problem, lad doch einfach noch mehr Freunde ein. Und dann haben wir es halt zu viert gespielt. War jetzt wahrscheinlich ein bisschen einfacher, gerade bei den Bosskämpfen. Aber
voll gut. Halt, also, dass das überhaupt geht. Ich habe jetzt natürlich auch gerade schon nachgeschaut. Und es ist sogar einfach auch umsonst. Also, es kostet nichts. Das finde ich auch sehr gut.
Ich glaube, wir haben Geld bezahlt. Wir sind so dumm.
Oder ich habe das Falsche installiert. Ach nee, ich habe das Falsche. Fly by Night.
Fliegenritter.
Weil irgendwie ist der Andy Deal das falsche Spiel ausgespuckt hat. Mhm. Aber vielleicht habe ich dann nächsten Monat ein tolles Spiel, was für umsonst zu haben ist.
Wow. Das hat aber auch nur 4,76 Grad im Sale.
Genau.
Ah, sehr gut.
Das kann man auf jeden Fall, mitnehmen. Also wir hatten großen Spaß damit. Und wie gesagt, gerade von so einem kleinen Team, irgendwie 3 oder 4 Leute, so technisch einfach echt erstaunlich gut. Hm. Hat so ein bisschen diesen PlayStation 1 Polygon-Look, passt aber gut dazu. Sieht schön, also sieht auf seine Art irgendwie dann doch überraschend schön aus. Also es hat alles Hand und Fuß und Flügel.
Ja, cool. Das wird dann wenigstens auf die Wishlist gepackt. Ja, das nächste Spiel hat Tanja uns gezeigt. Und geht es drum, ich hätte jetzt fast gesagt, mit einem Hund spazieren zu gehen, aber wir sind der Hund. Bei Dog Walk. möchtest du vielleicht noch mehr dazu sagen? Also
ja, der Name ist Programm. Wir gehen spazieren. Ist ein kleines Free-to-Play-Spiel. Also ist diesmal wirklich kostenlos. wir spielen einen kleinen Hund und die Szenerie ist im Winter und wir schleifen unser Herrchen hinter uns her, denn wir suchen noch nach verschiedenen Gegenständen, um unseren Schneemann fertig zu bauen. Also er braucht irgendwie noch eine Nase und noch einen Hut. Und dann gibt's da eine ganz liebevolle, gestaltete kleine Welt, wo man quasi als Hund dann sein Herrchen hinter sich herzieht und durch die Welt rennt. Und es ist echt richtig süß, wie motiviert dieser Hund ist. Also. Mhm. Und wie viel Freude man in 20 Minuten Spielzeit haben kann. An einem Gegenstand hing ich ein bisschen. Ich glaube, da war ich einfach zu doof. Da musste ich sogar im Internet nachschauen.
Das ging mir aber auch so. Also ich dachte auch, hey, das kann doch nicht sein, dass das Spiel nur 20 Minuten geht und ich hänge jetzt hier 10 Minuten um diesen blöden Schal oder was es war zu finden. Das kann nicht sein.
Ah, aber dann war die Lösung doch ganz einfach eigentlich.
Ja.
Sonst waren die Credits ganz cool. Die haben nochmal sehr detailliert gezeigt, wie das Spiel gemacht wurde, also wie die Assets entstanden sind. Die haben da viel mit Hand gebaut und dann digitalisiert. Und also ich war begeistert.
Ja, ich fand es auch richtig schön. Also gerade auch, weil es einfach so kurz ist und einfach mal so ein schönes, gut verpacktes Erlebnis, mit einer neuen Idee, das hatte ich so auch noch nicht, dass man in einen Walking Simulator als Hund hat und ja, gerade auch dann die Credits dann nochmal zu sehen, wie die Leute da wirklich an den Assets arbeiten und die Sachen so in 3D machen und so alles, das war schon sehr schön, das hat Spaß gemacht und das hat, wie gesagt, für Umme und 20 Minuten, da kann man nichts Böses drüber sagen.
Ein Herz für kurze Spiele.
Ja.
Und für Hunde.
Ja.
Ja, wenn es statt 20 Minuten eher 20 Stunden dauern soll, dann kann man sich jetzt Anno 117 Pax Romana gönnen. Es macht jetzt in erster Linie nicht so viel anders als 1800, aber das war ja auch zu erwarten. Also 1800, gerade mit den DLC-Packs, ist ja für mich eines der rundesten Aufbauspiele mit dem besten Feature-Umfang, die es so gibt. Und da war klar, dass sie jetzt das Rad nicht neu erfinden werden bei Anno 117. Insoweit, ja, ein Reskin ist vielleicht ein bisschen böse gesagt. So, die Thematik passt schon echt gut mit dem alten Römischen Reich hier. Und ja, die wenigen Änderungen, die es gibt, sag ich mal, die haben alle Hand und Fuß, die passen schon so. Also zum Beispiel darf man seine Arbeiter ja nicht mehr mit sogenannten Worker Peers von einer Insel zur anderen schaffen. Das war immer gut bei 1800, so dass man da die Arbeiter irgendwie auf den Inseln aufteilen konnte. Das geht hier nicht mehr und stattdessen haben sie sich dann halt überlegt, weil man jetzt wieder wie in den Vorgängerteilen auf jeder Insel jede Form der Arbeiter auch haben muss, dass sie an den Bedürfnissen ein bisschen was ändern. Bei Anno war es ganz klassisch so, dass du Leute erst upgraden konntest, wenn sie all ihre Bedürfnisse erfüllt haben. Das ist jetzt nicht mehr so. Also wenn du 2 von 3 Bedürfnissen im Bereich Lebensmittel erfüllt hast und 2 von 3 im Bereich Kleidung als Beispiel, dann kann man sie hier schon upgraden. Also das geht alles ein bisschen schneller. Und auch wenn man eben auf jeder Insel wieder jede Art von Arbeiter braucht, muss man nicht jedes Bedürfnis dieser Arbeiter auf jeder Insel erfüllen. Und das ist sehr angenehm. Also dadurch kommt man dann doch irgendwie schneller in Fahrt und das balanced halt super aus, dass es eben jetzt nicht mehr diese Möglichkeit gibt, die Arbeiter von einer Insel auf die nächste zu schicken, um da dann irgendwas abzubauen. Es gibt quasi das Aquädukt, das passt natürlich super ins Römische Reich, das ist irgendwie so ein Mix aus der Eisenbahn und dem afrikanischen Wassersystem aus 1800, also auch das hat man schon mal gesehen, aber es passt hier halt gut rein, ist ein bisschen anders. Und was sie hier mal versucht haben, was wirklich neu ist, ist so ein Tech-Tree, also dass man eben verschiedene Sachen erst erforschen muss, bevor man sie benutzen kann. Das geht viel Richtung Militär, aber auch so ein bisschen Richtung Wirtschaft, also die besseren Straßen, die besseren Lagerhäuser, die größeren Kontore, das muss man eben erst alles erforschen. Und klar wird man am Ende halt alles davon irgendwie aufgedeckt haben, aber so hat man halt nochmal ein bisschen, ja, wir sagen ja immer, die Illusion der Wahl. Also du kannst dann halt sagen, okay, die Lagerhäuser möchte ich jetzt aber als allererstes upgraden oder die Straßen sind mir wichtiger und dann nimmst halt das eine oder das andere und am Ende hast du eh beides. Eine der neuen Bauoptionen ist dann noch in der zweiten Welt, die man aufmacht. So, natürlich springt man dann von Rom irgendwie nochmal wieder in so ein germanisches, britisches Dorf, würde ich mal sagen. Da ist es lose dran angelehnt. Und da können wir jetzt erstmals in einem Sumpf bauen. Das unterscheidet sich jetzt gar nicht so sehr davon, auf einer normalen Karte zu bauen. Aber in diesem Sumpf ist eben jede Straße teurer, weil sie aus Holzbalken gebaut wird. Und da braucht man dann einfach ein bisschen mehr Holz in dieser Welt. So, das ist halt auch wieder, das ist nett, aber es erfindet jetzt Anno nicht neu. So, dementsprechend, wer jetzt hier denkt, das ist ein komplett neues Spiel, würde ich sagen, der wird wahrscheinlich enttäuscht sein. Aber wer halt einfach mehr Anno möchte und einen anderen Anno-Geschmack jetzt mal wieder wirklich im Jahre 117, so, für den ist es was. Was man auch dazu sagen muss, ist jetzt natürlich, da müssen wir einmal über den Preis reden. Also mit dem ersten Season Pass zusammen kostet das Spiel halt 90 Euro und das finde ich schon echt knackig. Und klar, ich meine, die Season Passes für Anno 1800 waren super, aber man merkt jetzt hier ganz krass bei 117, dass halt Sachen für diese Season Passes geplant sind, dass das Spiel quasi, wenn man so will, unvollständig rauskommt. Weil, also ich gehe jede Wette ein, dass im ersten Season Pass dann auch eine dritte Welt dabei ist. Bei Anno 1800 hatte man am Ende 5, jetzt gibt's halt 2. So, ja, was wird da wohl passieren in den nächsten Add-ons? Also, naja. Klar kann man jetzt überlegen, dass so ein Spiel ja auch irgendwie vermarktet werden muss und dass natürlich irgendwie der Service-Game-Gedanke bei einem ja, AAA ist es ja eigentlich nicht mal, aber bei halt so einem großen Publisher-Spiel dann immer damit drin ist. Das hat halt so einen faden Beigeschmack. Vor allem, weil das Spiel eben nicht nur umfangstechnisch sich anfühlt, als wäre es absichtlich schmal gehalten, damit man eben mit den DLCs noch was nachlegen kann, sondern weil es technisch vor allem auch eine Vollkatastrophe ist. Also ich spiele ja Anno immer im Koop mit meiner Freundin und also im Moment, Stand der Aufnahme, können wir unser Savegame nicht mehr laden. Also es stürzt jedes Mal ab mit irgendeiner Fehlermeldung und im Internet heißt es halt, ja, dann installier doch einfach neu. Ja, haben wir schon zweimal. Also es ist technisch echt anstrengend und man liest halt auch wirklich viel negatives Feedback, gerade für den Multiplayer. Also nicht nur Koop, sondern auch versus Multiplayer soll wohl echt scheiße funktionieren. Und das schmeckt mir persönlich halt generell nicht so richtig, dass hier wieder mehr Fokus auf Militär ist, aber das passt natürlich zu der Zeit. Also natürlich musst du da irgendwie auch deine Legionen aufbauen und ein bisschen Krieg führen im Jahr 117. Und das hat mir bei Anno 1700 schon nicht so richtig gefallen, aber ich glaube, da fuchst man sich dann halt rein. Also wir sind jetzt im Moment so weit, dass wir halt vor allem Seebelagerungen machen und die ankommenden Fähren halt irgendwie versuchen zu versenken, sodass man sich das Heer spart, weil ein Heer aufzubauen hat halt schon echt hohe Kosten hier. Also wenn man hier auf Militär spielt, dann bleibt viel anderes auf der Strecke. Und gerade so im Koop wollen wir halt mehr das chillige Aufbau-Anno als das knallharte Versus-Anno. Und ja, da findet man sich schon irgendwie rein. Was halt echt sauer aufstößt, ist, dass es halt Crossplay irgendwie haben sollte. Das wurde dann aber disabled, weil es überhaupt nicht funktioniert hat im letzten Patch. Dann kam ein 35 Gigabyte Patch, der einfach nur Bugs fixen sollte, wo man auch denkt, hä? Also 35 Gigabyte Bugfixes? Und dann geht's immer noch nicht? Also, ja, schwierig. Mein Tipp, vielleicht nicht jetzt 90 Euro in die Hand nehmen, vor allem halt nicht zweimal, weil man es im Koop spielen möchte, sondern da vielleicht echt irgendwie warten, bis die erste Season durch ist und dann hoffen, dass es auch im Multiplayer funktioniert. Also ja, enttäuschend auf jeden Fall für den Preis. Und klar müssen Videospiele, wie gesagt, halt auch irgendwie mal teurer werden, weil, glaube ich, neben Cannabis Videospiele das Einzige sind, was sich 20 Jahre im Preis nicht verändert hat. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich bin kein Ökonom. Ja, aber 90 Euro, wie gesagt, tut dann halt weh, beziehungsweise 180 im Koop und dann funktioniert es halt nicht so. Uff, okay. Ansonsten wahrscheinlich wird es wieder ein gutes Spiel, spätestens ab Season 1 Ende. Wahrscheinlich kommt auch eine zweite Season noch und eine dritte Season, keine Ahnung, kann man sich ja eigentlich nicht anders vorstellen. Und dann wird es mit Sicherheit auch noch mal ein bisschen runder alles und ein bisschen, ja, vielleicht auch noch ein bisschen schneller, weil im Moment wirkt es halt auch so, als wäre die Spielgeschwindigkeit absichtlich langsam. So Handelsschiffe brauchen teilweise 7-8 Minuten, bis sie angekommen sind und boah, zäh, bisschen zäh noch. Aber da wird was draus, glaube ich, hoffe ich. Vielleicht ist es auch einfach nur Buyer's Remorse gerade, ich weiß es nicht.
Ja, vielleicht ist das mein Aufruf, um nochmal Anno 1800 anzugehen. Das hatte ich mir ja damals auch gekauft, allerdings ohne die ganzen Add-ons, weil ich nicht direkt 1000 Euro ausgeben wollte. Ich habe mir nur das Hauptspiel gekauft. Ja, aber das haben wir dann ja auch irgendwie im Koop. Erstmal nur für eine Runde, also nur eine Runde bei Anno ist natürlich auch 1000 Stunden, aber angegangen. Aber ich glaube, da sollte ich einfach mal den Singleplayer inklusive Tutorial und so spielen, damit ich weiß, wie das Spiel funktioniert und mich dann nicht die ganze Zeit ärgere, dass irgendwas nicht geht und ich nicht weiß, warum. Ja, aber wo du gerade von nicht so ganz rund gesprochen hast, ich habe The Master's Pupil gespielt. Und das ist ein Plattformer, ein Puzzle-Plattformer, in dem es um die Kunst von einem gewissen Claude Monet geht. Der Künstler, der am bekanntesten, glaube ich, für seine Seerosenbilder ist, ne?
Mhm. Stimmt, musst du gerade überlegen, wer das ist, aber ja, hast recht.
Ja, genau. Zuerst möchte ich natürlich einmal sagen, dass es ein fantastisches Wortspiel ist, der Titel. Denn zum einen, Pupil heißt ja Schüler und des Meisters Schüler. Da dachte ich, ja, okay, irgendwie hat das ja mit seinen Bildern zu tun und so. Man läuft ja immer so durch eine Welt, die sieht aus so ein bisschen wie ja, so Blumenranken. Und am Ende eines Levels, also man muss dann immer so Teile von den Gemälden irgendwie hin und her schieben und teilweise auch noch einfärben. Durch so Luftströme, die dann aber auch dich selber als Figur bewegen und dadurch musst du dann durch das Labyrinth da irgendwie durchkommen und dann die Bilder richtig zusammensetzen und dann entsteht halt ein Gemälde immer von ihm. Und angeblich, ich habe mir dann mal ein bisschen durchgelesen, was das alles soll und so, ist es wohl so, dass man den Leidensweg von ihm mitmacht, weil man am Ende dann irgendwie, weil er am Ende irgendwie erblindet ist oder so. Und man das dann im Spiel alles mitbekommt. Aber das muss ich leider sagen, ich habe das so storymäßig, also es wird halt nichts gesagt oder so, kein Text. Man sieht halt einfach nur, man hat diese Rätsel, dann sieht man die Bilder und dann kommt das nächste Level. So. Was man jetzt in den Bildern erkennt, also ich bin natürlich auch kein Kunstkenner, deswegen hätte ich vielleicht irgendwie mir gewünscht, dass dann ein kleiner Infotext noch dazu kommt, hier das Bild heißt so und so und er hat es gemalt, weil das und das war, keine Ahnung, irgendwie so. Oder das ist aus dem Jahre so und so, weil ich hätte jetzt nicht mal die zeitliche Zuordnung, ob die wirklich in der Reihenfolge erschienen sind. das letzte Level, das spoilere ich jetzt einfach, weil das Spiel wird wahrscheinlich eh niemand so direkt nachholen, weil es halt von den Rätseln her nicht so gut gewesen ist, aber dazu gleich mehr. Ich will ja noch auf den Titel zurückkommen, weil das letzte Level ist dann nämlich so, dass du wirklich in seinem Auge bist und dann zoomt es quasi raus und dann checkt man, dass man in der Pupille ist und deswegen ist The Master's Pupil ein fantastisches Wortspiel, weil wir in der Pupille kommen, ne? Und ich weiß nicht, ob das an meinem Schulenglisch liegt, weil ich Pupil halt nur immer als Schüler gelernt habe und nie als Pupille.
Ja.
Also wirklich so als Vokabel gelernt, danach auch nie wieder gehört, glaube ich. Aber das ist halt so hängen geblieben, weil das halt in der fünften Klasse eins der ersten englischen Wörter war, die ich gelernt habe. So. Und das Blöde ist halt, man hat tatsächlich so Fail-States beim Rätsellösen. Das heißt, du kannst irgendwo runterfallen und bist dann quasi tot und musst das ganze Rätsel nochmal machen. Das ist halt bei Schieberätseln immer super ätzend. Mhm. Oder dass du dich da irgendwie auch so softlocken kannst, dass du halt nicht mehr rauskommst. Und das ist leider nicht gut gemacht. Es ist zwar wunderschön, weil das alles von Hand gemalt ist, auch die ganzen, die Gemälde sowieso, aber die Level halt auch, diese Blumenranken oder Nervenstränge, ich weiß nicht, was es sein soll, es ist halt so grün und es sieht halt aus wie Pflanzen für mich. Die sind halt auch von Hand gemalt und ist eigentlich sehr, sehr schön anzusehen, aber leider nicht so angenehm zu spielen. Und deswegen hat mir das ein bisschen das kaputt gemacht und dann die Geschichte dahinter, die habe ich halt auch null verstanden, weil diese Gemälde, die sind zwar auch schön, aber das hat mir halt nichts gesagt. Das ist, ich hatte da neulich auch irgendwie ein Reel bei Instagram gesehen. Ich glaube, da ging es um Van Gogh, der auch zu Lebzeiten irgendwie gar nicht so erfolgreich war, aber zu jedem Bild immer noch einen Tagebucheintrag geschrieben hat. Und dadurch haben die Bilder dann sehr viel mehr Kontext bekommen und wurden halt berühmt. Und dann hieß es ja, hier, dieses Bett habe ich gemalt, weil das ist das Erste, was ich mir kaufen konnte von meinem eigenen Geld oder so. Und dass die Bilder dadurch dann sehr viel mehr Gehalt hatten und daran musste ich sehr viel denken, weil die Bilder, ja, das ist Seerosen, ja, das auch und das auch, ja, da ist noch ein Teich, guck mal, und da ist jetzt ein Teich mit einem Wald dahinter, ja, toll, aber das war halt auch nicht so die befriedigende Lösung von diesem Schieberätsel, was ich vorher gemacht habe, dass ich denke, ja, was könnte das denn sein, oder, ah ja, noch ein Teich, Mensch, cool.
Kreativ.
Ja, genau. Also das ist, ich will jetzt nicht sagen, dass die Bilder halt nicht toll sind oder so, aber es ist halt ohne Kontext für mich sehr schwer zu greifen. Und deswegen hätte ich mir da vielleicht ein, zwei Rätsel weniger und dafür irgendwie ein bisschen Erklärtext mehr gewünscht. Das wäre schön gewesen. Aber es ist, glaube ich, auch ein Indie-Game von einer Person gemacht. Deswegen will ich da jetzt auch nicht zu doll meckern, sondern das eher als konstruktive Kritik verpassen, weil das wird bestimmt angehört, unser Podcast.
Ja, ich hab's geschafft, endlich God of War Ragnarok durchzuspielen. Und meine Güte, ist es wieder ein 10 von 10 Meisterwerk. Also wirklich super gut. Gar nicht so sehr das Gameplay. Da könnte man jetzt behaupten, ja, das hat man in Teil 1 schon gesehen. Und es ist halt am Ende doch wieder nur ein Monster platthauen und halt ausweichen, blocken, schlagen, zaubern. Da will ich gar nicht so sehr ins Detail gehen. Das macht Spaß. Das trägt sich durch die 40 Stunden Spielzeit auf jeden Fall. Also keine Angst.
Das war lang für so ein Actionspiel.
Ja.
Krass.
Also es hat halt einfach eine richtig geile Story und ja, es hat ein bisschen mehr Backtracking drin und sehr viel mehr Exploration als der erste Teil. Also es lässt sich da schon Zeit, beziehungsweise die Spielenden dürfen sich Zeit lassen. Aber wie gesagt, das ist alles optional. Also wenn man das Spiel durch hat, ist man halt irgendwie Level 5 von 6 oder so. So, das könnte man auch mit Level 4 von 6 wahrscheinlich schon beenden, wenn man den ganzen optionalen Kram liegen lässt. Das geht schon, aber die Welt ist halt toll und man möchte auch die Sidequests machen, weil das Spiel so unfassbar gut geschrieben ist. Also ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie brillant hier das Storytelling ist. Wir hatten das ja schon im ersten Teil von dieser neuen Reihe gelobt, dass sie gerade Kratos genommen haben, der ja nun wirklich in seinen ersten Spielen einfach nur für Gewalt und Monster kaputtreißen bekannt ist, und den halt in diese Vaterrolle zu stecken, ist brillant.
Mhm.
Und jetzt hier im zweiten Teil, da merkst du halt so richtig viel Charakterentwicklung. Atreus, sein Sohn, ist älter, ist jetzt ein Teenager statt einem Kind und entwickelt halt so diesen typischen eigenen Kopf, will selber die Welt verändern, will selber etwas zum Besten drehen. Und sein Vater ist eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, ihn sicher zu halten. Und das ist eine wahnsinnig geile Dynamik. Und jeder Charakter, der da noch mit reinkommt, macht diese ganze Dynamik noch besser. Also jeder Charakter ist nachvollziehbar. Du triffst Freya wieder, deren Sohn Kratos im ersten Teil umbringt. Und auch diese Dynamik zwischen den Figuren dann ist halt auch so krass. Und es ist alles so toll geschrieben und so toll vertont. Und da fehlen mir die Worte wirklich. Also ich kann das nur wirklich jedem ans Herz legen, der eine gut geschriebene Geschichte mit gut geschriebenen Charakteren genießen möchte. Und wie gesagt, also Gameplay und Story, klar, ist auch geil, aber eben vor allem dieses Zusammenspiel, vor allem wie viel Arbeit und Perfektion in dieses Ausarbeiten der Charaktere gegangen ist, das muss hier gelobt werden. Deswegen ist es ja auch eigentlich immer bei den besten Spielen der letzten Jahre mit oben vertreten. Absolutes AAA-Gewaltgewitter. Toll, hat mich begeistert.
Das klingt gut, aber mir ist es, glaube ich, also halt immer noch zu viel oh, männlich.
Also, ja, aber
deswegen
ja
scheue ich mich so ein bisschen. Ja, ich weiß,
es geht ja darum. Das ist ja das Tolle, die Charakterentwicklung. Kratos sagt ja im ersten Teil immer nur, you're not ready, boy, you can't do this, let me handle it. Und jetzt sagt er halt voll oft, we are not ready, we can't do this, I can't do this. Also Kratos lernt halt voll dazu, während Atreus halt lernt, selbstständiger zu werden. Mm. Alleine das ist schon toll.
Ja.
Kratos entwickelt sich halt von diesem Typen, der irgendwelchen Hermes dem Götterboden die Füße abreißt, zu jemandem, der halt einfach nur seinen Sohn in Sicherheit haben möchte. Und irgendwie versteht man ihn so gut dabei.
Ja, aber wahrscheinlich kann man die meisten Konflikte trotzdem nicht ohne Gewalt lösen, oder?
Tja, darauf wird es am Ende natürlich hinauslaufen. Klar, es heißt ja nicht umsonst Ragnarök. Und ich bin kein Experte in nordischer Mythologie, aber da wird sich sehr, sehr, sehr frei dran bedient. Also da passt eigentlich okay. Nichts so richtig. Es ist halt eine andere, eine Neuerzählung dieser Mythologie.
Ja, okay. Ja, ich muss mal schauen. Ich glaube, den ersten gibt es ja mittlerweile sogar auch für PC.
Den zweiten auch. Also ich hätte gar keine PlayStation 5 gebraucht.
Ah, ja, Mensch.
Jetzt ja, noch Game Pass vielleicht. Und dann hast du keine Ausrede mehr.
Ich warte noch auf den Switch-Release.
Switch 2.
Ja, nee, die müsste ich mir ja auch noch kaufen wieder. Wenn ich das auf dem Handy spielen kann, dann.
Oh Gott. Naja, apropos Game Pass und Handy spielen, weiter geht's. Das ist doch die Überleitung.
Ja. Genau, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich Visions of Mana für ein anderes Spiel dann zur Seite gelegt habe, und ich bin in einen nach Ball Pit bin ich in ein anderes Pit gefallen, und zwar ins Clover Pit. Und das ist im Grunde Balatro als Slot Machine anstatt mit Pokerkarten. Das heißt, du hast halt deinen klassischen Spielautomatenhebel, den du runterziehst, hast dann deine 5 Spalten mit jeweils 3 Symbolen, und wenn du da mehr als 3 gleiche in einer Reihe in beliebiger Dings hast, dann gibt's Punkte dafür, was an sich schon süchtig machend genug ist. aber es wäre ja kein ordentliches Balatro-like, so nenne ich das jetzt einfach, wenn man nicht die Möglichkeit hätte, das irgendwie zu manipulieren. Und so kannst du eben nach jeder Runde, du hast immer 7 Spins oder 3, je nachdem, was du auswählst, weil du bekommst für jede Runde, die du spielst, sogenannte Tickets. Und wenn du weniger Spins machst, kriegst du mehr Tickets. Das muss ein bisschen dann balancen. Und von diesen Tickets kannst du dir dann nach jeder Runde Glücksbringer kaufen, die dann eben die Slot-Machine beeinflussen, dass du halt irgendwie eine höhere Chance hast, Kirschen zu bekommen, also als Symbol. Oder dass die Symbole irgendwie mehr Punkte bringen oder sowas. Oder dass gewisse Kombos öfter kommen oder mehr Punkte bringen und so weiter. Und so kannst du dir dann Sachen clever kombinieren, und so Synergien, das liebe ich ja. Hm. Und ja, so hast du dann quasi deine Slot-Machine, wo du 7-mal drauf drückst, dann hoffst du, dass du viele Punkte kriegst und machst dann, gehst dann wieder zum Glücksbringer-Shop und kaufst dir da irgendwelche Sachen, damit du noch besser wirst. So ähnlich wie es halt bei Balatro mit den Jokern funktioniert.
Und ja, sehr vergleichbar, weil die auch limitiert in ihrer Anzahl sind. Also du kannst jetzt nicht irgendwie 27 verschiedene Glücksbringer holen. Du hast, glaube ich, irgendwie 6 oder 7 oder so.
Ja, genau. Es gibt 7 Slots standardmäßig. Du kannst dann noch welche finden oder freispielen sozusagen über Zeit, weil du da natürlich auch nicht alles von Anfang an hast. Du hast auch nur eine Auswahl von, ich glaube, 6 Stück, die du überhaupt kaufen kannst. Dann kannst du den Shop aber nochmal aktualisieren gegen Geld und so weiter. Aber du kannst dann auch noch Sachen, wo du dann mehr tragen kannst, also mehr Glücksbringer haben kannst, wie auch bei den Jokern, bei Bellatro. Also. Und bei mir war es allerdings so, dass die ersten 2 Durchgänge, die ich gemacht habe, da hatte ich nicht sehr viel Glück und das lief auch nicht so teuer. Ja, okay, irgendwie ist das ein bisschen doof und komisch und zu glücksabhängig. Und dann hatte ich natürlich eine Kombo irgendwann mal bekommen, die sehr gut war. Da habe ich dann direkt mehrere Millionen pro Spin gemacht. Hatte dann quasi dieses High, wo ich mir dachte, ja, okay, sollte ich jetzt aufhören oder spiele ich weiter? Ich könnte ja nochmal und dann noch mehr Punkte machen.
Die meisten Spielsüchtigen machen den Fehler aufzuhören, kurz bevor sie eigentlich gewonnen hätten.
Genau. Nein, und ich habe das dann nochmal ein paar Mal weitergespielt im Stream und auch Offstream und ich hatte dann das, was ich nenne, das Dodo-Problem. Und zwar unterstelle ich dir ja, dass du oft meckerst, wenn es eine gute Kombo gibt, dass man die immer braucht und es sonst nicht schaffen kann. Also du sagst ja immer, ja, ich habe dann ne diese eine gute Karte bekommen und wenn ich weiß, die hat eine gute Synergie mit der und wenn ich das nicht habe, dann ist es ein scheiß Run. So, das unterstelle ich dir ja immer, dass du nur so spielen würdest.
Da ist und, leider auch einiges dran, ja. Ja.
Und ich habe dann halt schon versucht irgendwie, weil ich halt irgendwann halt raus, ja okay, wenn ich die Symbol so mit den Glücksbringern manipuliere, dass das sehr oft kommt, dann funktioniert das ganz gut. So, aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, irgendwie an Punkte zu kommen. Aber ich habe es halt bis zum Ende irgendwie einmal geschafft, mit einer anderen Strategie viele Punkte zu kriegen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das an mir lag, dass ich die anderen Strategien nur nicht rausgefunden habe, wie die gut funktionieren. Oder ob es am Spiel liegt, dass es einfach dich doch sehr in die Richtung drückt, ja, hier, geh auf Kirschen, dann ist gut Kirschen essen. das ist halt mir sehr schwer fiel, dann überhaupt so andere Synergien herauszuarbeiten. Also klar, es gibt für alle Symbole irgendwie so einen Multiplikator, dass die öfter kommen, aber wenn du halt das nimmst, was sowieso schon eine Chance von 30% hat, dann auf 50 hoch zu pushen, anstatt das von 5% auf 15, dann liegt das schon nah, finde ich. Also ich habe es dann nach knapp 7 Stunden habe ich es geschafft, es durchzuspielen. Also es gibt mehrere Stufen. Du musst sowieso pro Runde musst du immer eine gewisse Punktzahl erreichen, auch wie bei Bellatro. Sonst bist du halt Game Over. Und das steigt halt immer weiter. Und ab einer gewissen Punktzahl kriegst du dann quasi so einen Schlüssel, mit dem du Sachen öffnen kannst. Das sind erst Schubladen und dann auch die Tür. Weil, achso, wir haben noch gar nicht über das Setting gesprochen. Also es ist ein bisschen wie bei Inscription. Also so eine ganz ekelige alte PC-Grafik erstmal, aber auch so richtig, du bist in so einer Zelle eingesperrt, wo halt nur diese Slot-Machine in der Shop ist und die Schuldenrückzahlzentrale. Und du kannst dich auch quasi nur um die eigene Achse drehen. Und es ist alles eklig und siffig und man muss halt einfach nur Glücksspiel machen. Und du bist halt eingesperrt und dann kriegst du halt die Chance, den Schlüssel für die Tür zu bekommen, um wenn du deine Schulden abbezahlen kannst, die halt immer höher steigen.
Und wenn du es nicht ganz fällst du durch ein Loch im Fußboden.
Ja, genau. Und das ist halt, das könnte Leute abschrecken, also sowohl von der Grafik als auch vom Stil her. Das muss man mögen, aber ich glaube, wenn man Inscription gespielt hat, dann ist das, also wenn man Inscription okay fand, so das erste Level davon, das ist ja auch in dieser Waldhütte, dann ist das vergleichbar und so viel ist man ja in dieser Welt auch gar nicht unterwegs, weil du die meiste Zeit entweder auf den Shop guckst oder auf die Slot-Machine. Und so für zwischendurch fand ich das mal ganz nett, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sage, das will ich noch weiterspielen, weil ich da noch neue Sachen ausprobieren will, weil wie gesagt, ich habe jetzt 7 Stunden oder 8, ich habe danach noch ein bisschen weitergespielt, und es ist halt nicht so, dass ich denke, ja, in dem Run versuche ich jetzt mal das und das. Und das ist halt schon bei Bellatro so gewesen, dass ich denke, ja, okay, ich habe jetzt die Hand oder auch mal ein neues Deck freigeschaltet. Du kannst, wenn du es durch hast, kannst du noch so größere, also spielübergreifende Manipulatoren freischalten, dass du halt irgendwie doppelt so viel Schulden hast. Aber dadurch wird es nur schwieriger. Also es wird nicht anders, es wird nur schwerer. Also ne, sonst hast du ja irgendwie, dass du die eine Sache nicht mehr hast, aber dafür was anderes besser oder so. Ne? Dass das Spiel halt irgendwie sich anders spielt, aber da hatte ich jetzt auch noch nicht so die Motivation dazu, weil es hat sich bisher erstmal nur alles so angefühlt, als wäre es dadurch sehr viel schwerer als normal und nicht einfach eine andere Spielweise, die von mir gefordert wird. Und einfach nur noch mehr Punkte machen. Und das fand ich nicht so gut.
Dass mich das Spiel schon nach ein paar Runs verloren hat, schiebe ich darauf, dass ich vorher schon eine ganze Weile Luck Be a Landlord gespielt habe und das ist quasi auch Ballatrom mit Slot Machines. Also es war mir jetzt nicht neu genug, sage ich mal, um dran zu
bleiben. Ja, okay. Ja, nee, so rückblickend kann ich dir da auch gar nicht mehr so böse sein. Da hat die Sucht aus mir gesprochen. Aber Luck Be a Landlord werde ich mir jetzt wahrscheinlich über die Feiertage mal ein bisschen angucken, weil ich brauche ja ein neues Fix.
Oh no, the Moop was gambling again.
Ja.
Ja, ich war krank letzten Monat. Und dann dachte ich so, ich will was zocken, aber irgendwie auch nicht. Kennt ihr das, wenn ihr so, keine Ahnung, so krank seid?
Ja, so ja. Die Art von krank, wo man irgendwie gar nichts macht, wo man irgendwie durch die Glotze zappt und auch irgendwie auf nichts so richtig hängen bleibt. Dann macht man eine Spielkonsole an und will sie eigentlich auch direkt wieder ausmachen. Das ist ja, eine scheiß Art von krank sein.
Genau, die Art von krank. Und dann dachte ich irgendwie an das Spiel Dispatch und dann dachte ich, naja, vielleicht ist es ja die Art von Spiel, die man auch krank gut genießen kann, denn es ist eher so ein so ein Choose-Your-Adventure-Spiel, wo man verschiedene Episoden hat und die eher wie so ein Comic oder wie so ein Film anschauen kann, anstatt dass man spielt. Und das hat tatsächlich sehr gut funktioniert.
Ah, sehr gut.
Das Thema sind Superhelden und wir sind Robert und sind eigentlich ein Superheld, aber nachdem unser Mecha-Anzug im Kampf zerstört wurde, können wir jetzt nicht mehr als Held arbeiten und arbeiten jetzt in einem schnöden Bürojob, um dort Notrufe entgegenzunehmen und aus unserem Team von Superhelden den passenden Helden für diese Notrufe auszusenden. Das ist echt super lustig gemacht und zwischendurch fragt man sich, hey, spiele ich jetzt gerade oder schaue ich echt eine sehr gute Serie? Und das Gameplay wechselt sich dabei auch total gut ab zwischen diesen Story-Passagen und halt auch diesen Spielpassagen, wo man quasi aktiv dann im Bürojob seine Helden aussenden muss. Und die sind auch echt cool gemacht. Also wir haben so eine kleine Karte und da ploppen dann hier und da manchmal so Ausrufezeichen auf und dann muss man die anklicken und halt schauen, was von einem gefordert wird. Manchmal ist es, dass man Drogenringen zerstören muss oder manchmal muss auch nur irgendwie eine Katze von einem Baum geholt werden und dann benötigt es ein oder mehrere Helden mit den passenden Skills und die muss man dann quasi zu diesem Job aussenden und die Skills sind dann zum Beispiel Schnelligkeit, Stärke, Charisma, manchmal muss man auch irgendwie vor Leuten reden, da ist dann Charisma gut und die Skills leveln sich dann auch im Laufe dieser Passagen. Manche Helden haben dann auch Synergien zusammen, dann ist die Mission erfolgreicher. Und die Passagen haben auch immer wieder kleine Twists. Zum Beispiel weigert sich auch manchmal ein Held, eine Mission zu machen. Der hat dann irgendwie keinen Bock. Und das sorgt dann auch immer dafür, dass man da dran bleibt und dass es auch interessant bleibt und da auch Abwechslung ist. Das fand ich richtig cool. Und eigentlich hat man in jeder Episode mindestens eine Passage, also so eine Episode geht so eine Stunde bis anderthalb und das wechselt sich dann total gut ab mit Story und mit diesen Bürojob-Passagen. Und es fühlt sich nie in die Länge gezogen an und auch die Entscheidungen, die man trifft, die haben wirklich Einfluss auf den Verlauf des Spiels und auch auf die Beziehung zu verschiedenen Charakteren. Also es gibt dann auch unterschiedliche Endings, die man erreichen kann. Und hier und da ist es mir auch echt schwer gefallen. Ich habe auch einmal, da wollte ich keine Entscheidung treffen, da habe ich die Zeit einfach ablaufen lassen und quasi das Spiel für mich entscheiden lassen. Das war auch ganz cool.
Ist nicht zu entscheiden dann nochmal quasi eine extra Option oder wird es dann random ausgesucht?
Nee, leider nicht. Also ich habe gedacht, wenn ich mich jetzt hier weigere zu entscheiden, dass es dann ein Secret-Ending ist. Aber nee, leider entscheidet es dann einfach random. Und ich habe dann einfach mit der Entscheidung vom Spiel gelebt, weil ich gesagt habe, nee, das kann ich jetzt gerade nicht entscheiden. Tut mir leid. Es ist echt mega gut geschrieben. Die Charaktere wachsen einem total ans Herz. Sie sind auch humorvoll vor allem. Also ich musste echt oft auch lachen und was ich immer ganz wichtig finde bei so Spielen, dass man die Charaktere gut nachvollziehen kann und deren Entscheidungen nachvollziehen kann und auch eine Entwicklung merkt und auch merkt, dass die sich vielleicht auch verändern, wenn Dinge passieren. Und das macht das Spiel irgendwie so total nahbar auch. Und also ich bin echt begeistert. Es war auch bei den Game Awards nominiert. Ich glaube auch bei Best Debut Indie Game hat es dann leider nicht gewonnen. Aber ich würde gern auch noch mal einen zweiten Durchlauf starten, wo ich dann noch mal alles ganz anders mache und auch versuche, die Bürojob-Passagen ein bisschen besser zu machen, weil es teilweise auch Einfluss auf die auf den Spielverlauf hat, wie gut man sich da anstellt. Ich schieb's auf meine Krankheit.
Ja. Das ist ja von dem Jesse Pinkman-Darsteller mit produziert worden, glaube ich sogar, ne? Der spricht doch auch die Hauptrolle. Der Aaron Paul heißt er, glaube ich, ne?
Ja, genau, ja. Das ist so krass, weil man hört ihn ja öfter als Synchronsprecher, aber er klingt irgendwie total anders. Also es ist echt mega gut, die Rolle, die er da auch macht.
Ah, okay.
Ja.
Ja, ja, der spielt ja auch in unserer Lieblingspferdesendung mit.
Was?
Bei BoJack Horseman spricht er doch den Mitbewohner. Ja. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ja. ja, nee, das wollte ich auch auf jeden Fall spielen, weil das auch in meinem Feed sehr oft aufgeploppt ist und ich ja auch so gute Serien mag. Und halt ihn auch als Sprecher gerne mag und alles. Und aber ich hatte halt bisher noch nicht so die Zeit. Vielleicht muss ich auch einmal krank werden.
Ich wünsche es dir nicht.
Nein, ich werde testen, ob man das auch gesund gut spielen kann.
Das ist gut.
Für die Wissenschaft.
Ich habe so ungefähr 10 Stunden gebraucht.
Also ist das dann auch wahrscheinlich so 2 Stunden pro Episode. Das ist ja auch ein guter Block, wo man dann sagen kann, ja, so, jetzt mache ich halt heute wieder eine Episode und dann ist gut. Hm. Weil irgendwie habe ich auch immer so das Problem, dann zu denken, ja, jetzt 1 Stunde irgendwas spielen, ich weiß ja auch nicht. Hm. Das ist das bekannte
dann
Problem.
Dann wohl doch lieber nur wieder bei Latro.
Ja. Aber, nee, aber da noch kurz Anekdote zu. Ich habe neulich auf meinem Handy ein Pop-up bekommen, hier Apps, die lange nicht benutzt wurden. Wollen Sie das deinstallieren? Da war Balatro dabei. Also.
Oh, okay, du bist offiziell nicht mehr süchtig.
Ja, nicht nach Balatro.
Ja, wir verweisen auf unsere Sind wir spielesüchtig Episode, ja.
Ja.
Das nächste Spiel ist Winterboro und das ist eigentlich gar nicht so mein Genre, deswegen habe ich das Gamepad der Freundin in die Hand gedrückt. Die mag nämlich so Crafting-Survival-Spiele.
Mhm.
Und ich sehe hier aus den Notizen, ihr wahrscheinlich auch.
Nee, ich habe es erst, also es war tatsächlich so, Picky hat das auch gespielt. ich glaube, Tanja, du hattest das hier eingetragen als erste, ne?
Ja, genau, wegen Game Pass.
Genau.
Das war der Monat, wo ich den Game Pass hatte.
Ach, stimmt, ja, genau. Bist du also auch nicht mehr süchtig. jedenfalls hatte Piki das da auch gerade angefangen, unabhängig davon. Und dann habe ich bei ihr ein bisschen zugeschaut. Und dann hatte Dodo ja, glaube ich, auch noch mit reingeschrieben, dass es gespielt hat. Dann dachte ich, ja komm, dann spiele ich das jetzt auch noch eben. So lang ist es ja auch gar nicht. Und bei mir ist es halt auch ähnlich, dass ich so Survival-Crafting eigentlich gar nicht leiden kann. Und es ist mir hier auch wieder aufgefallen, dass ich dieses viele Rumgerenne, nur um Ressourcen zu finden, um am Leben zu bleiben. Das hat mich zu sehr ans echte Leben erinnert.
Wie oft gehst du denn so raus und fällst Bäume?
Das fand ich nicht so schön. Ja, genau. es sieht halt einfach sehr... sehr niedlich aus. Man spielt ja so eine kleine Maus, die irgendwie im Winter überleben will und dann mit ihren Freunden da im Wald Abenteuer erlebt oder für die Abenteuer erlebt mehr. Und ich mag halt den Look sehr gerne.
Eigentlich ist es deutlich weniger positiv, als du es gerade beschreibst.
Ja, es ist wirklich so.
Ja, also, aber wir müssen die Leute ja locken. Also es ist halt irgendwie so eine ganz komische Mischung zwischen cozy und survival, weil man kann sich ja auch dann so aus den Ressourcen, die man sammelt, nicht nur Essen machen, um zu überleben, sondern man kann sich ja auch sein Haus einrichten, um da drin zu wohnen und nicht nur zu leben. Ne? So.
Wohnst du noch oder lebst du
schon? Der Ikea-Spruch ging andersrum, ne? Wohnst du noch oder lebst du schon? Egal. man kann sich dann ja irgendwie auch ja, wegen der Crafting-Aspekt halt irgendwie Möbel bauen, dass das alles wirklich ein bisschen gemütlicher ist und so, man halt wirklich so einen safe Home-Spot hat, wo man sagt, ja doch hier, da fühle ich mich gut und das ist sicher.
Ja, es ist irgendwie so ein interessanter Mix aus grim und cozy. Also das Spiel geht ja schon los und sagt irgendwie so, ja, du bist eine Stadtmaus und deine Eltern kommen eigentlich vom Land und vermissen das voll und sind irgendwie in den Kohleminen des Königs gestorben und haben sich kaputt gearbeitet und dann gehst du zurück aufs Land und willst irgendwie das cozy Leben. Aber das birgt natürlich Gefahren und dann wird deine Tante angegriffen und du musst sie gesund pflegen. Und dann findest du irgendwie erfrorene Tiere im Wald, weil alles so kalt ist. Und es sieht total süß und cozy aus, aber es hat echt auch irgendwie so den bitteren Beigeschmack der Natur und eine interessante Kapitalismuskritik auch noch unter der Haube.
Ich habe es genannt, ich mag, dass es so schonungslos ist, aber trotzdem irgendwie herzlich.
Ja.
Ja, auf jeden Fall eine sehr interessante Mischung. Und ich fand halt auch gut, dass es relativ kurz war. Also, das geht ja 7 Stunden nur und es sind ja irgendwie 4 Gebiete oder so grob, die man erkunden kann. Also das war schon ein gutes Pacing für mich. Ich musste 1-2 Mal in eine Lösung gucken, weil ich da irgendwie eine Sache nicht gefunden habe. Aber sonst fand ich das eigentlich ganz angenehm. Ich fand nur das Inventar natürlich zu klein, aber das ist ja, glaube ich, extra bei solchen Spielen so.
Ja, das wächst ja mit. Kannst ja dann neue Rucksäcke bauen.
Ja, genau. Ja. Und ich hätte gerne irgendwie, also ich habe so ein paar kleine Nitpicking-Sachen noch aufgeschrieben, dass halt irgendwie ich Sachen nicht aus dem Inventar verwenden kann, sondern erst in die Quick-Access-Leiste reinziehen muss und dass man halt eine Schaufel, eine Spitzhacke und eine Axt einzeln mittragen muss, wie bei Stardew Valley, das hat mich da auch schon so genervt. Und. Also dass man die dann auch einzeln auswählen muss, weil du gar nicht mit der Schaufel auf den Ast hauen kannst, um den klein zu machen. Und, ach, Leute. kontextbasierte Button Prompts, Mann, das kann doch nicht so schwer sein. Aber ja, also im Endeffekt kann ich das auch abhaken unter, ja, das Spiel soll mir so ein bisschen mitgeben, dass es halt hart ist, da zu leben und dass es halt nicht alles einfach ist und unkompliziert und kompliziert und doof und das Leben ist hart.
Ja, teilweise so
kann man sich auch schön reden.
Teilweise zwischendurch machen wir uns das Leben halt selber hart, weil wir rausgehen in den kalten Winter, uns Gefahren aussetzen, mit Ameisen kloppen irgendwie, nur um dann am Ende einen neuen Stuhl zu craften.
Ja, wobei ich das tatsächlich gar nicht gemacht habe. Ich habe ein Möbelstück, glaube ich, gemacht, weil ich das musste fürs Tutorial. Und dann habe ich weiterhin auf meinem Level 1 Bett geschlafen.
Nein, es wird nachher richtig gemütlich in der Wohnung.
Ich habe mich auch tatsächlich ein bisschen geärgert. Du kannst ja irgendwann das zweite Obergeschoss freischalten. Ich dachte, da wäre halt irgendwas Cooles. Aber nein, es ist einfach nur noch mehr Platz für die Möbel, die ich nicht gebaut habe.
Ich brauche kein zweites Zimmer. Was soll ich denn da reintun?
Ja, genau. Meine Amiibo-Sammlung kommt da nicht rein.
Ja, und den Keller freizuschalten, das Feature haben wir, glaube ich, gar nicht benutzt. Da kannst du dann irgendwie Pilze selber nochmal züchten, aber du kannst auch einfach vor dein Haus gehen und den Pilz abräumen. Also, weiß ich nicht. Haben wir nicht viel genutzt. Aber ist nett. Also,
ja.
Die Ideen sind halt alle sehr nett. Sehr nett und cozy und trotzdem irgendwie brutal auf seine Art. Wie die Natur. Herrje.
Ach, schön.
Mein einziger großer Kritikpunkt ist, dass das nervige Eichhörnchen vielleicht 2 Quests weniger hätte haben können. Das ging mir nachher tierisch auf die Achtung-Nüsse.
Natürlich. Ich hätte auch fast abgebrochen. Es ist auch ein sehr kurzes Spiel mit 7 Stunden, aber irgendwie dachte ich nach ein paar Stunden, ich muss die ganze Zeit hin und her laufen. Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. Warum mache ich das hier überhaupt noch?
Also ich war sehr froh, dass meine Frau mir sehr schnell gesagt hat, dass es eine Sprintentaste gibt. Also ja, aber ich dachte auch erst,
nicht schnell genug.
Ja, nee, aber sie sprintet schneller, als sie geht. Das hat mir dann schon gereicht.
Du musst Blaubeermarmelade essen, dann rennt sie noch ein bisschen schneller. Das war das beste Essen.
Ah, ja, siehst du, jetzt ist es zu spät. Aber für alle Hörenden.
Mehr Blaubeermarmelade. Jeder weiß, man rennt schneller mit einem Messer in der Hand.
Ja. Ja, dann kommen wir noch zu einem Tierspiel, wo es auch eine tierische Diskussion drum gab. Ich weiß gar nicht, wie ich das so anfangen soll.
Wie es mit so diskussionsträchtigen Spielen halt ist, hätte ich wahrscheinlich davon gar nichts mitbekommen, wenn es nicht diese Debatte gäbe, warum Horses von Steam und ich glaube auch Epic Games verschwunden ist und GOG ist aber noch im Verkauf hat und man es natürlich über Itch direkt beim Steam kaufen kann. Aber es ist halt ein Spiel, was eine Kontroverse getriggert hat, sage ich mal. Nun, was ist es denn überhaupt? Also man macht das Spiel an und denkt direkt, okay, das will hier irgendwie mehr surrealistisches Kunstwerk sein, als per se erstmal ein Videospiel, das man spielen soll. Also man merkt, man hat es hier direkt mit einem Kunstwerk zu tun, in das man sich reinfixen soll. Mhm. Weil du eben gleich begrüßt wirst von so einer Schwarz-Weiß-Ästhetik, von so Kamerafahrten in 4:3, von italienisch eingeblendeten Texten. Das Spiel spricht nicht mit dir, es macht es wie ein Stummfilm. Du hast halt die Lippenbewegung deines Gegenübers und dann wird das irgendwie, wenn du es nicht umstellst, erstmal auf Italienisch eingeblendet, also wie so eine Karte in einem Stummfilm wirklich. Und da merkt man schon, okay, das ist hier, böse gesagt, alles sehr, sehr arzi-fazi.
Ja.
Und erinnert, also mich hat's durch diesen ganzen Look, wie gesagt, an so ein surrealistisch, so ein bisschen an diesen Chien Andalus erinnert, diesen Kunstfilm irgendwie aus den, weiß ich nicht, 30ern, 40ern, irgendwie so. Da fühlte ich mich dran zurückerinnert. Der wollte ja auch mit Groteske und Ekel provozieren und ich würde mal sagen, in die Richtung bewegt sich eben auch das Spiel Horses dann so ein bisschen. Wir machen hier als Kind, würde ich sagen, also wie alt wird unser Protagonist sein, 16 oder so, ein Ferienjob.
Ja, als Jugendlicher, ja.
Genau, ein Ferienjob auf so einem Hof und da kommen wir halt an, treffen den Farmer, rennen so ein bisschen über die Farm und relativ schnell merken wir dann, okay, der redet hier zwar von Pferden, aber wenn er uns die Pferde dann zeigt, dann sehen wir eben, dass das nackte Menschen sind, die eine Pferdemaske auf dem Kopf haben und die sie auch befestigt bekommen haben mit so einem Metallriemen. Also das sieht hier alles nicht freiwillig aus. Und die Pferde werden dann eben auch wirklich in so einem Gehege gehalten und deine Aufgabe ist eben, die zu füttern und darauf zu achten, dass sie keinen Sex haben. Und natürlich sind diese nackten Menschen dabei verpixelt, aber es hat eben trotzdem gerade für Schlagzeilen gesorgt, weil es hier viel um die Sexualisierung und Entmenschlichung wohl ging. Und ich weiß nicht, ob das jetzt am Ende wirklich der Grund ist, das Spiel rauszunehmen aus einem Store, weil es halt schon... es macht natürlich diese Dinge nicht einfach nur, um zu zeigen, oh geil, nackte Menschen, sondern es will ja damit zeigen, wie in Systemen gewisse Gruppen entmenschlicht werden. So, ich will es jetzt nicht komplett spoilern, das Spiel geht nur 3 Stunden, zieht euch das gerne selber rein. Und ja, ich finde, es macht hier und da auch noch andere Kritiken. Es bringt hier und da noch andere Kritiken ein. Ich finde zum Beispiel, es hat an dieser Nutztierhaltung durchaus auch noch ein paar Kritiken anzuwenden. Aber je mehr das Spiel fortschreitet, desto mehr merkst du halt, eigentlich ist das hier eine Faschismuskritik. Mhm. Und die wird eben, wie gesagt, also über dieses Kunstwerk transportiert. Und jetzt ist dann die Frage, warum der ganze Aufschrei? Also das Ding kann man halt so stehen lassen. Das kann man spielen und man kann es ignorieren, wie man will. Aber dass es da jetzt gerade um diese Sexualisierung so stark ging, das finde ich ein bisschen komisch, weil die ja eigentlich im Spiel überhaupt so nicht stattfindet. Also es findet eine Entmenschlichung statt, aber dass die Pferde jetzt nackt sind, ich würde jetzt nicht sagen, es hat pornografische Inhalte oder sowas. Oder wie ging es dir da?
Jein, also klar, man sieht die natürlich schon beim Sex. Und es gibt ja auch eine Szene, wo wir als Protagonist da ein bisschen involviert sind. Jedenfalls hatte ich das in meinem Playthrough, ich weiß nicht, ob das immer so ist, man kann eine Entscheidung treffen. Hm. Und ich habe offenbar die richtige oder die falsche, ich weiß nicht, wie ich das deuten möchte, getroffen. Und aber es war jetzt halt nicht so, dass ich das als Pornospiel sehen würde. Für mich war das eher alles einfach nur sehr, 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 sehr unangenehm. Also ich habe selten mich so physisch unwohl gespielt bei einem Computerspiel. Also das war... Also durch diese ganze Aufmachung auch, also dieser Schwarz-Weiß, sogar diese super ekligen, nahen Gesichtsaufnahmen und ich weiß nicht, kennt ihr von dem alten Texas Chainsaw Massacre, der Film? Da gibt's so eine Szene, wo die Leute dann da irgendwie in dem Haus sind und zum Essen in Anführungszeichen eingeladen werden. Und da ist diese Familie, die auch einfach nur so super unangenehm ist und da passiert halt eigentlich gar nichts Schlimmes, aber du weißt, es ist alles schlimm daran und so habe ich mich die ganze Zeit gefühlt bei diesem Spiel.
Ja, man will da eigentlich gar nicht sein und fragt sich halt auch, warum dieser Junge das macht.
Ja, genau. man hält sich halt irgendwie so ein bisschen daran fest, ja, okay, es sind nur 2 Wochen und ich bin jetzt schon bei Tag 7, was soll jetzt noch passieren? Ich hab's fast geschafft. Aber ja, nee, was du schon sagst, ist eigentlich einfach Gesellschafts- bzw. Faschismuskritik und so dieses, auch dieses, Regeln nach meinen Regeln, weil ich halt Regeln machen will, Macht ausüben und so weiter. Und du hast dich dem halt zu beugen. Und wenn nicht, dann wirst du schon sehen, was passiert. Und auch was die Blockierung auf den Plattformen angeht, das verstehe ich halt auch eigentlich so gar nicht, weil, wie du schon sagtest, die ganzen Genitalien und alles, ist halt alles verpixelt. Also du siehst, also es gibt da jetzt nichts, wo man sagt, boah, geil titten oder so. Weil es ist halt alles verpixelt, was eigentlich ja sogar ein bisschen irgendwie aus dem Spiel mich rausholt, weil das halt eine Wand durchbricht, die es halt sonst so nicht gibt.
Also die Kritik wäre halt noch härter eingeschlagen, wenn die Verpixelung nicht stattgefunden hätte, aber dann ja, wäre es wahrscheinlich wirklich schwer gewesen, das irgendwo auf einer Plattform zu releasen, wegen der Nacktheit.
Ja, genau, ja. Wobei es ja bei Steam auch ganz andere fragwürdige Spiele gibt, wo ich mir auch denke, warum? Aber ja, es tut ja keinem weh, aber ja, ne, weiß ich nicht, das muss trotzdem nicht sein.
Also und dann so, sie erklären ja das auf ihrer Webseite ganz ausführlich. Sie können sich auch nicht erklären, wieso es gesperrt wurde, aber initial war es wohl auf Steam, wenn du dort dein Spiel als bald veröffentlicht markieren möchtest, dann musst du eine spielbare Datei-Demo, was weiß ich, hochladen. Und dort hatten sie wohl noch eine Szene drin, wo dann irgendwie ein Kind zu Besuch kommt auf die Farm und sagt, sie würde gerne reiten und dann quasi das Kind auf diesem Menschen mit dieser Pferdemaske reitet. Und dann hat Steam gesagt, nee, das können wir so nicht machen, weil Kinder im Zusammenhang mit diesem pornografischen Material, das geht halt nicht. Und die Szene haben sie dann aber wohl, ich habe es jetzt nicht gespielt, aber dass halt kein Kind mehr ist, das dann zu Besuch kommt, sondern einfach ein erwachsener Mensch, der sagt, ich würde gerne reiten. Das heißt, das haben sie direkt behoben, das, was angemerkt wurde. Und das Spiel wurde aber trotzdem weiterhin gesperrt und ab da gab es nie wieder eine Rückmeldung von Steam, wieso eigentlich, ne, was eigentlich das Problem an dem Spiel ist.
Ja, und das, obwohl es halt irgendwie ja wichtige gesellschaftliche Themen auch anspricht. Also es thematisiert zum Beispiel auch so dieser Farmer, sobald er halt trinkt, wird er quasi selbst zum Tier und dann wird halt geschaut, wer ist hier eigentlich noch das Tier und wer ist eigentlich der Mensch. Oder was ich schon meinte, so diese Nutztierhaltung, die da angesprochen wird. In der Nacht träumen die Pferde irgendwie von Freiheit und tagsüber wollen sie eigentlich nur sterben. Und dann natürlich, je mehr man eigentlich den Hintergrund dieser Geschichte aufdeckt, diese Umwandlung von allem, was irgendwie anders ist. So dieses faschistische Gleichschalten quasi. Und das sind ja alles wichtige Kritikpunkte. Deswegen, das Spiel hat schon seine Daseinsberechtigung und das kann man sich mal geben und da kann man mit Sicherheit auch eine Ausarbeitung drüber schreiben, was es eigentlich macht und wie es das eigentlich macht. Und deswegen finde ich es halt irgendwie so seltsam, dass mir solche Spiele dann irgendwie erst auf dem Radar erscheinen, wenn sowas passiert wie eben jetzt, so das Studio kann sich nicht vorstellen, warum das eigentlich geblockt wurde. So, und dann redet man da irgendwie drüber und ansonsten wäre das wahrscheinlich völlig unter dem Radar gelaufen, oder?
Ja, also ich habe da, bevor ich das, also ich habe die erste Meldung, die ich dazu auch gelesen habe, ist hier, dass es ja geblockt wurde und so. Und dann ging es halt auch schnell darum, ja, wie schlimm ist es wirklich und wir haben es ja gespielt und Und im Endeffekt habe ich es mir dann halt auch selber geholt und gespielt und es war halt, also ich will nicht sagen, ich habe schon schlimmere Sachen gespielt, aber es ist halt, ja, aber nicht so, dass ich sage, das darf nicht verkauft werden oder so. Weil es ist halt viel mehr, wie du eingangs schon sagtest, es ist einfach viel mehr Kunstwerk als ein Spiel in dem Sinne, was man zur Unterhaltung spielt. Also da finde ich es eigentlich schlimmer, wenn ich irgendwie in Call of Duty rumlaufe und da 20 Menschen erschieße. So, wenn man mal aus dem Standpunkt guckt. Und die dann irgendwie noch teabaggen kann, was ich auch nicht so gut finde. Ja. Ja, ist ja so. Also
ja, da kommt endlich sagt's mal einer, ja.
Aber es ist halt interessant, weil da ja auch wieder die Sexualisierung findet ja eigentlich im Kopf der spielenden Person statt. Also wenn man dem Spiel eine Sexualisierung vorwirft, ist man dann nicht eigentlich gerade Teil des Problems, weil das Spiel macht es eigentlich nicht. Und wenn ich jetzt irgendwie eine nackte Person mit Pferdemaske denke und dann durch was weiß ich welche Pornos gleich denke, oh, das ist aber jetzt hier, da wissen wir alle, wie es in welche Richtung weitergeht gleich, warum liegt mir eigentlich Stroh? So, dann bin ich ja eigentlich das Problem hier und nicht das Spiel.
Ja. Ja, ja, stimmt. Das ist ja oft so, dass man dann erst durch die Betrachtung quasi das auslöst und dann gar nicht merkt, ja, ich bin vielleicht selber das Problem. Ja, stimmt. Ja, würden wir es empfehlen, Dodo?
Für ein ganz spezielles Publikum, für Leute, die sich halt wirklich mit diesen Themen dieser Gesellschaftskritik auseinandersetzen wollen, für Leute, die ein gutes Spiel spielen wollen. Mit Sicherheit nicht, weil du zwischendurch drei Interaktionen hast und irgendwie ein paar Mal A drückst und dann gibt's noch ein Minispiel, das steuert sich ganz, ganz gruselig, aber die Kritik sitzt halt. Und wer so Azi-Fazi-Projekte mag, wie gesagt, irgendwie Richtung Surrealismus fasst, der kann's auf jeden Fall spielen. Finde ich gut.
Ja, also wer Filme auf Arte guckt, der kann auch das spielen.
Gutes Fazit, ja, finde ich gut.
Ja, so, aber eine Sache habe ich noch, wo du es gerade meintest mit dem Minispiel. Hast du dieses Rätsel am Ende hinbekommen? Wo du den Code für die Tür erfinden musst?
Ja, da musste man, glaube ich, die Gliedmaßen des Pferdes im Zimmer von dem, trinkenden Farmbesitzer zuordnen, ne? Ja.
Ja, genau, das habe ich mir sehr schwer getan, da habe ich dann YouTube angeguckt. Und da habe ich dann auch gesehen, dass es einen kompletten Playthrough gibt und wer das nicht spielen möchte selber, sondern das vielleicht als surrealen Film genießen, der kann das dann da tun.
Das stimmt. Ja, immer wieder spannend, wenn sowas auftritt und wie gesagt, so, ich hätte es wahrscheinlich nicht gespielt, wenn es eben nicht eine Kontroverse darum gab, was eigentlich ein bisschen schade ist sogar.
Ja, ich hätte es aber wahrscheinlich, also selbst wenn ich es dann gespielt hätte, hätte ich vor diesem Hintergrund das vielleicht auch gar nicht so verstanden und vielleicht auch anders wahrgenommen.
Das kann sein.
Weil ich mich ja natürlich vorher auch schon ein paar Artikel dann dazu gelesen habe und sonst hätte ich einfach nur gedacht, what the fuck ist, was ist das? Ich will das nicht spielen und hab's ausgemacht nach einer Stunde oder so. Ja, also.
Wirklich. Ja, es macht einen schon.
Wenn man dann unvorbereitet drauf zugeht, dann ist das vielleicht doch ein bisschen viel.
Warum wird das überhaupt verkauft?
Ja, genau. Kann man das nicht sperren?
Immer komplett im Kreis gelaufen. Gut.
Oh Mann.
Apropos Kreislauf, wir haben noch Quizfragen zu beantworten.
Ich habe hier noch einen Einspieler zu klicken.
The Cast and the Curious.
So, bei welcher Spielereihe lassen 7 Neunen die Fans rätseln, wie viele Jahre der zweite Teil nach dem ersten spielt?
Ich habe eine ganz blöde Vermutung, das ist aber völlig aus der Luft gegriffen, weil ich auch das Spiel, das ich gleich nennen werde, leider immer noch nicht gespielt habe.
Also ich habe auch überhaupt gar keinen Plan und ich rate, ach nee, erstmal lasse ich Tanja noch antworten. Oder schließt du dich uns an, wie
ich
immer?
Ich weiß mal wieder gar nichts, ja.
Also das sagt mir auch nichts, aber bei den Neunen würde ich halt irgendwie gedanklich, wenn ich irgendwas hinschreiben müsste, würde ich halt sagen, dann sind es wahrscheinlich die Nonary Games, dieses Zero Escape oder 999.
Ja, genau, 999 hatte ich auch gedacht, das hat Piki nämlich zufällig neulich auf dem 3DS wieder rausgekramt, weil sie das spielen wollte. Aber es ist, ein Spiel, das wir alle kennen. Portal. Als Chell in Portal 2 erwacht, sagt ihr eine Stimme, dass sie 50 Tage im Hyperschlaf lag. Als sie sich erneut hinlegt und wieder erwacht, sagt die Stimme keine genaue Zahl, sondern sie 7-mal die Zahl 9. Im Deutschen tatsächlich nur 6-mal. Aha. Wobei die Stimme nach 5 Neunen kurz pausiert, was bedeuten könnte, dass die Aufnahme beschädigt ist. Dann kann man also von 99.999 Tagen, in Klammern fast 274 Jahre, oder 9.999.999 Tagen, in Klammern über 27.000 Jahre ausgehen. Wegen einer Stelle im E-Book The Final Hours of Portal 2 erhalten Fans sogar 50.000 Jahre für möglich.
Verrückt. Ah. Kann ich mir bestimmt wieder nicht merken.
Das war Trivia, die ich so noch nie gehört habe.
Die zweite Frage glaube ich zu wissen.
Ja, ich lese sie trotzdem nochmal vor. Welcher Nintendo-Held ist auf der europäischen Verpackung seines ersten Spiels in falscher Farbe dargestellt?
Meine, das war Kirby, der auf der Gameboy-Verpackung seines ersten Spiels in weiß abgedruckt ist, aber Sakurai oder wer ihn erfunden hat, meinte immer, er wäre eigentlich rosa. Nur sieht man das natürlich auf dem monochromen Gameboy-Display nicht.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich hätte jetzt einfach auf Mario getippt, weil der bei Super Mario Bros. 1 die Feuerblume hat und da schon diesen Abgrund runterfällt, wenn man genau hinguckt. Und er ja eigentlich blau-rot ist und nicht rot-weiß.
Aber ist sein erstes Spiel nicht Donkey Kong?
Da ist er noch Jumpman.
Trivia-Gewitter, löst auf.
Ich bin gespannt.
Kirby, tatsächlich, ja. Der eigentlich rosafarbene Kirby ist auf der Version von Kirby's Dream Land weiß. Kirby's Macher konnten sich zwischen rosa und gelb entscheiden. Und da der Game Boy sowieso keine Farben darstellen konnte, ließen sie die Lokalisierungsabteilung einfach weiß. Ursprünglich war Kirby zunächst Popopo auch nur als Platzhalter für eine später zu entwickelnde Figur gedacht. Am Ende wollte man sich dann jedoch nicht von ihm trennen. Oh.
Popopo und DDD.
Süß. Sieht ja aus wie ein kleiner Geist, so. Stripcover.
Ja, wieder was gelernt. Dann geht's weiter.
Podcast.
In seiner momentanen technischen Version und mit den Sachen, die zurückgestellt wurden für spätere Season Passes und DLCs, würde ich im Moment leider sagen, Anno 117 ist für den Preis, den es aufruft, technisch nicht da, wo es hingehört und deswegen leider mein Schrottcast.
Ja, bei mir ist es Visions of Mana, weil ich die Vision von Mana anders verstehe. Und ich tatsächlich endlich mal wieder was offiziell abgebrochen habe, von daher.
Hast du auch Tanja, noch Schrott hast oder hast du nur Gutes gespielt?
Achso, nee. Ich warte schon auf den Jingle vom Topcast.
Na gut, dann will ich dich nicht länger warten lassen.
Topcast.
Mein Topcast ist Dispatch, weil es eine sehr gute Erfahrung war, krank trotzdem was zu spielen, ohne was zu spielen, Gefühl zu haben und eine sehr lustige Zeit mit den Charakteren dort. Ich empfehle es.
Ja, ich gebe nochmal mein Plädoyer ab für God of War, eins der bestgeschriebenen Spiele mit den mitreißendsten Charakteren und Charakterentwicklungen.
Ja, ich habe diesen Monat irgendwie gar nichts, was so richtig geil war, aber ich glaube, ich nehme einfach For the Lulz Horses.
Ja, warum?
Weil das Spiel ist das, was am meisten mit mir gemacht hat, auf jeden Fall. Ja, gut.
Okay.
Dann haben wir es schon für diesen Monat, für dieses Jahr. Hier nochmal der Reminder. Ich glaube, nee, wenn die Folge rauskommt, dann ist die Umfrage schon durch, ne? Für den Jahresrückblick. nee, dann habt ihr noch eine Woche Zeit, genau. Wir haben den Samstag, den 6., glaube ich, ausgewählt, wo wir unser Jahresrückblicksformular für euch zur Verfügung gestellt haben.
Bis zum 4.
Auf jeden Fall ein paar Tage habt ihr noch. So, das steht dann da ja auch drin. Und da freuen wir uns über alle Einsendungen. Ein paar Leute haben schon mitgemacht, das wird cool. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Unterstützung dieses Jahr wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.